Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Herzlich willkommen zur Episode Nummer 22 des Abgefahren-Podcasts. Herzlich willkommen auch an dieser Stelle Axel und Thomas.
Hallo.
Hallöchen.
Ja, wir sind bei Episode 22 angekommen und ich glaube, das wird eine sehr emotionale Folge. Ich bin total gespannt, aber dazu gleich später. Es geht um das Ahrtal und eure Hilfe. Bevor wir dort aber einsteigen, kurz ein paar Feedbacks. Wenn ich das richtig gesehen habe, hatte der Martin vom Was läuft Podcast angekündigt, auch zu den Dachzeltnomaden ins Ahrtal zu kommen. Ist er denn bei euch aufgetaucht?
Nein, ist er nicht.
Geklappt, ne? Genau, hat nicht geklappt.
Ist er nicht und ich bin auch ehrlich, also das hat überhaupt nichts mit Ignoranz oder sonstigem oder ich habe es einfach gar nicht gesehen, dass er das vorhatte. Nein, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hätte mich da mega drüber gefreut, aber ich habe es nirgendwo gelesen, wo er das angekündigt hat, dass das eventuell in Frage kommt.
Ja, da werden wir ja Martin mal fragen. Ich meine, wir hören ja auch seinen Podcast, von daher schauen wir da mal, was er dazu sagen hat und vielleicht treffen wir uns ja dann an anderer Stelle nochmal. Ja, was gab es für weiteres Feedback aus dem Niederrhein?
Ja, und zwar haben sich Katharina und Roland nochmal gemeldet, haben sich gefreut, dass wir ihren Kommentar vorgelesen haben. Und jetzt kann ich kostenlos Kaffee trinken gehen.
Sehr schön.
Obwohl, kostenlos haben sie gar nicht gesagt.
Ja, dann solltest du das vorher Kaffee vielleicht noch erklären, gehen, wenn das für dich ein Thema ist. Ja, wunderbar. Gut, Thomas, und du hast letzte Mal eine Episode alleine produziert, und zwar die Episode 21 mit dem Schooli und vor allen Dingen mit Sandra. Und ich habe die ja als Gast hören dürfen und ich muss sagen, es war ein auch sehr emotionales Thema und es hat mich sehr berührt und ich fand es extrem gut, wie ihr da durchgegangen seid und was wie Sandra das Ganze durchführt. Also das war mein Feedback an dich sozusagen an der Stelle. Es hat mir sehr Spaß gemacht, dazu zu hören.
Das ist lieb, vielen Dank. Also ich habe die Sandra in mein Herz geschlossen. Also nicht erst, als ich ihr Video auf YouTube gesehen habe und nachher die Fernsehdokumentation, also auch im Gespräch später. Ist eine ganz tolle Frau, eine ganz starke Frau. Und wie ich es ja eingangs der Episode gesagt habe, ich bin euch dankbar, dass ich das machen durfte. Ich glaube, das war okay, wenn das ein Moderator macht, dann hat das ein bisschen mehr Ruhe vielleicht, was dem Thema dann entsprechend gerecht wird. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gern. Also ich habe es auch gehört auf dem Weg nach Rupperath und dem Thema unserer heutigen Folge. Du hast es ja extra noch rechtzeitig rausgebracht. Mhm. Dankeschön.
Extra für dich, Axel.
Ja, danke.
Ja, war sehr spannend zu hören. Ich habe es auf dem Weg nach Aachen hören dürfen. Also von daher war gut. Und danke dafür. Und ich glaube, ja, diese Interviewfolgen alleine machen auch definitiv Sinn an vielen Stellen. Vor allen Dingen, wenn es Themen sind, die in diese Tiefe gehen, wie in diesem Fall. Und darauf haben wir eine Rückmeldung bekommen. Und zwar Walter schreibt: Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für diese Episode. Mir hat das Zuhören richtig Spaß gemacht heute. Wobei ich schon vom Titel so neugierig wurde, dass ich vorher die Sandra gegoogelt habe und mich dann umso mehr auf den Podcast gefreut habe. Denn den kann man unterwegs genießen, während googeln und vor allem Videos gucken ja eher auf der Couch praktiziert wird. Ja, Walter, danke für dieses Feedback. Das geht eigentlich an dich, Thomas, von daher.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Walter. Walter genau. Hat uns schon mal eine ganz lange E-Mail geschrieben. Ich blicke da noch sehr gerne drauf zurück. Er war dann irgendwie auch von Anfang an unser Hörer und war sich noch nicht sicher, ob wir ihn denn so mitnehmen mit unseren Geschichten, mit unseren Themen vor allen Dingen. Und ja, ich bin froh, dass Walter offensichtlich dabei geblieben ist. Liebe Grüße nach draußen und vielen Dank für die Rückmeldung. Freut uns sehr.
Ja. Kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Sicherlich kein Thema, was strahlenden Sonnenschein und sonstige, ich sag mal, chillige Geschichten erzählt, sondern eher, es geht eher um harte Arbeit und um ja Themen, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Und dafür möchte ich einmal kurz erinnern an den Juli, und genau gesagt an den 14. Juli 21, als hier durch NRW oder ich sag mal durch ganz Deutschland, aber NRW war halt extrem betroffen, ein großes Regengebiet zog und etliche Flüsse über die Ufer getreten sind und unter anderem auch das Ahrtal massivst betroffen worden sind. Ja, und da ist sehr, sehr, sehr viel kaputt gegangen. Und so wie wir es eigentlich schon in der letzten Folge angekündigt hatten, war der Plan, dass wir im Februar ins Ahrtal fahren und uns einer Helfergruppe anschließen, um dort zumindest ein bisschen von unserer Seite ein bisschen zu helfen. Jetzt muss ich dazu sagen, und deshalb moderiere ich heute diese Geschichte oder diese Interview oder diese Folge. Ich konnte leider nicht mitfahren und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf das, was ihr gleich zu erzählen habt. Ihr zwei seid dann am Freitag Richtung A gefahren und das Ganze stand ja schon unter, ich sag mal, relativ schlechten Vorzeichen, was das Wetter anging. Und deshalb meinte ich so eben, es wird kein Sonnenschein und chilliges Wochenende, was wir mit den oder was ihr mit den Campern gemacht habt. Wie war es denn in der Vorbereitung auf dieses Wochenende für euch? Wie war da die emotionalen Höhen und Tiefen?
Ja, ich muss wirklich sagen, also wir haben bis quasi zur letzten Minute wirklich diskutiert, ne? Ich glaube, das kann man so sagen, Axel. Mhm, und der ja. Jan war ja auch noch in der Entscheidungsphase mit dabei und wir haben wirklich diskutiert, kann man jetzt bei solchen angesagten Stürmen, oder wir waren ja mitten in einem Sturm, aber es folgt ja ein Sturmtief nach dem anderen, kann man da jetzt ruhigen Gewissens und auch vor allen Dingen sicher darunter fahren mit so einem Camper? Mhm. Auf der anderen Seite wussten wir auch nicht, wie steht man dort in Rupperath bei den, also auf diesem Camp, steht man da denn sicher? Sicherlich, das kann man erfragen, das haben wir ja auch gemacht. Aber es waren halt viele Fragezeichen. Und wir haben, so viel kann ich glaube ich schon vorweg verraten, wir haben also wirklich last minute eigentlich entschieden. Ne? Also klar, ich habe abends schon mal meine Sachen gepackt, aber letztendlich wusste man noch nicht so hundertprozentig, ob es am nächsten Morgen auch wirklich fahrbar ist. Wie war es bei dir, Axel?
Ja, eigentlich ähnlich. Man hat das irgendwie versucht abzuschätzen, so anhand diverser Apps irgendwie, wie viel Windgeschwindigkeit dann da vorhergesagt war für den Standort und der Sturm, die massivsten Auswirkungen des Sturms waren ja eher in Norddeutschland. Dazu muss man eben wissen, dieses Rupperath, was gerade schon anklang, liegt ganz im Süden von Nordrhein-Westfalen, also sozusagen am südlichen Rand dieser Sturmauswirkung sozusagen gewesen. Und ja, also das hat mir so ein bisschen gesagt, okay, wahrscheinlich ist es machbar, aber natürlich, der Gedanke ist natürlich da, wenn du jetzt mit deinem Wohnmobil da irgendwo hinfährst, und ich sag mal, im einfachsten Fall dann nur Sachschaden dran entsteht. Wir wissen alle, da sind dieses Jahr fährst du dann mit dem Wohnmobil nicht mehr durch die Gegend, wenn da irgendwie massiver Schaden entsteht. Also wir haben es aber für uns, glaube ich, beide so entschieden. Irgendwann haben wir gesagt, so Deckel drauf und los geht's. Und dann sind wir mittags rum beide losgefahren.
Genau, auch mit der Kalkulation, dass wir vor dem nächsten Sturmtief was angesagt war. Ich glaube, das war dann, war das Zeynep oder war das schon Elenia, wie auch immer. Ja. Wir wollten halt, der war angesagt ab 16 Uhr und wir wollten vor 16 Uhr dann eben da sein.
Das 16 bis 22 Uhr, ne, sodass man die Nacht wieder einigermaßen schlafen können müsste.
Ja. Genau. Dass man auf jeden Fall nicht während des Sturmtiefs auf der Autobahn
oder auf der Landstraße.
Duckelt. Ja, oder auf der, schlimmer noch, ja. Genau, ja, der Plan ist aufgegangen, ne? Es hat alles gut geklappt.
Ja, ja. Wobei, also die Ansagen waren ja wirklich schon. Entschuldigung, du?
Nee, ich wollte eigentlich nur schon vorweggreifen. Ich wollte eigentlich vorweggreifen, dass die also auch bei den Dachzeltnomaden im Camp gute Vorkehrungen getroffen haben. Also man hatte auch genau darauf geachtet, wo geparkt wird. Das war so ein. Ach komm, ich gehe direkt mal schon mal ein bisschen rein in die Geschichte. Es war. Ein alter Fußballplatz war im Prinzip der Stellplatz für unsere Wohnmobile und für vieles mehr, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, umringt von Bäumen, also ringsherum Bäume. Und die haben schon darauf geachtet, dass man da nicht in dem Außenbereich steht, sondern haben auch sogar bewusst über den Tag alle möglichen Fahrzeuge in die Platzmitte beordert. Mhm. Und Axel mehr Axel als ich, aber wir haben eine kleine amateurhafte Windberechnung aufgestellt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dort, wo wir stehen, mutmaßlich nicht von einem Baum erschlagen werden. Und das hat funktioniert.
Okay, das heißt, ihr habt euch die Längen der Bäume angeguckt und wenn die umfallen, dass sie euch nicht treffen. Da,
genau.
Ja. Okay.
Die
von so, jetzt weiß Axel man auch, warum man in der Schule...
Ja.
In der Schule diese Berechnung machen muss, wie weit ist der Baum weg, wie hoch ist der und über die, was war es, Sinus, Cosinus und Winkelfunktionen bestimmte Dinge berechnen muss. Jetzt hat es einen praktischen Nutzen gehabt. Super.
Ja, so ja. Fast so exakt haben wir es gemacht, ja.
Gut. Sehr schön, ja. Also rückblickend nochmal zu sagen, es kamen 4 Sturmgebiete über dieses Ende der Woche, Wochenende durch Deutschland und das war schon heftig und ich war ja zu Hause geblieben und wir hatten hier teilweise auch extreme Böen drin, wo wir gedacht haben, holla die Waldfee, Windgeschwindigkeiten. Ich tippe auf das, was die vorher sagen und das, was die nachher im Radio gesagt haben, so auf 110, 120 Stundenkilometer auf den Bergen, nicht im Tal. Und ich bin froh, dass ihr gesund wieder zurückgekommen seid. Ich entnehme dem aber, Anreise war okay, weil ihr seid ja vor dem Sturm um 16 Uhr da gewesen. War das so?
Absolut. Anreise war easy. Also wie gehabt. Also eigentlich wie zu einem Wochenende. Die Grundidee war ja, das hatten wir ja gesagt, dass wir drei uns treffen für ein Wochenende, dass wir uns mal sehen, dass wir Zeit miteinander verbringen. Und genau so hätten wir es ja auch gemacht mit der Anreise, mutmaßlich. Und genauso war auch unsere Anreise. Also Freitag war für uns ja auch ausschließlich Anreisetag. Wir waren zwar bereit, direkt zu helfen, hatten uns auch angeboten im Camp, hieß es zunächst, da wäre eventuell schon Hilfe vonnöten, aber das war dann doch nicht der Fall. Und so war es für uns ein Anreisetag. Und der war ganz entspannt.
Mhm. Ja. Da treffen sich ja jetzt eine ganze Menge Menschen. Ihr wart ja da nicht alleine mit dem Dachzeltnomaden, sondern da waren ja sicherlich ein paar mehr Leute. Wie hat das denn da funktioniert? Also ich sag mal, falls jemand jetzt sich inspiriert fühlt, demnächst auch vielleicht ein Wochenende oder andere Tage zu kommen. Wie läuft das ab? Ihr seid um 16 Uhr da angekommen oder vor 16 Uhr und dann?
Das Erste, was dann eigentlich ansteht, jedenfalls in diesem Jahr und aktuell, ist ein Corona-Test. Da legen die großen Wert drauf, dass jeder, der im Camp oder dort rumläuft, dass der getestet ist und zwar jeden Tag. Also es wird kein Impfnachweis kontrolliert und geprüft, ob Johnson & Johnson plus irgendwas, sondern es wird jeden Tag getestet und damit ist jeder gleich quasi. Genau, das wird als allererstes gemacht, vorher passiert gar nichts quasi.
Und dann gibt es da so eine Rezeption wie beim Campingplatz oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt oben, also als allererstes fährt man auf so einen Parkplatz in Rupperath und da muss man einfach sagen, die Dachzeltnomaden sind halt auch so ein bisschen digitale Menschen. Das heißt, du findest das auch alles schon in der Google Map. Du musst einfach nur nach dem Stichwort suchen. Und also findest diese drei Orte in Rupperath, diesen Parkplatz, die Base, die im Moment noch in dieser alten Schule ist, und das Camp 2.0, wo wir dann übernachtet haben. Und im Moment ist gerade so der Umbruch jetzt Ende Februar, Anfang März. Die werden jetzt da hochziehen, komplett, also aus der Schule rausziehen. Aber die Schule, da findet im Prinzip der Rest statt. Da gibt es Mittagessen, da gibt es einen Kaffee und so weiter. Da gibt es Material und so weiter.
Und weil du es gerade angesprochen hast, was muss man machen? Also das Thema ist ja einfach, wenn man mal von ganz Anfang das betrachtet, wenn da jemand helfen möchte, der muss halt nichts haben. Der muss da nur irgendwie hinkommen. Also das heißt, der kann da schlafen. Und zwar in verschiedenster Art und Weise, also entweder ich habe sie nicht gesehen, aber es gibt wohl da auch solche Betten, dann gibt es Wohnwägen, dann gibt es Dachzelte, also es gibt mehrere Möglichkeiten dort zu übernachten, man muss nicht unbedingt mit einem eigenen Camper kommen. Man muss auch nichts mitbringen, das kann man auch schon vorweg schicken, du musst jetzt keine Arbeitsklamotten mitbringen, sonst was, du musst nur dich und gute Laune mitbringen und die Lust zu helfen und alles weitere regeln die für dich. Das nochmal zu deiner Frage, was muss ich da machen oder musst du dich da melden und dann sortieren die dich da ein. Wenn du dann sagst, ich brauche eine Schlafmöglichkeit, dann werden die dir eine Schlafmöglichkeit da zur Verfügung stellen.
Genau, das macht man ja bei der Anmeldung schon, ne?
Genau. Genau, das macht man dann vorher schon, genau.
Wir hatten ja angekündigt, dass wir mit unseren Fahrzeugen kommen, von daher war das für die natürlich überhaupt kein Aufwand eigentlich.
Richtig.
Ja. Okay. Ja, ihr seid angekommen, dann habt ihr gesagt, okay, hallo, hier sind Axel und Thomas. Und dann? Was habt ihr dann gemacht?
Wie schon gesagt, also wir sind angekommen und hatten Hilfe angeboten, die nicht benötigt wurde. Und dann haben wir eigentlich haben wir noch so 2 Stunden, sag ich mal, oder 1,5 Stunden Pause gehabt bis zum Abendessen. Und wir wollten auch direkt zum Abendessen einfach auch, um Leute kennenzulernen, um Gesichter schon mal zu sehen. Mhm. Und der Plan ist halt total aufgegangen, ne? Weil du willst da natürlich sofort sein. Und das Schöne ist, in so einer Gruppe, die relativ, soll man sagen, eng ist und nicht so riesengroß, also diese ganze Organisation ist ja nicht so wahnsinnig riesengroß. Das heißt, die Leute, die wir da an dem Freitagabend teilweise schon gesprochen haben, kennengelernt haben und gesehen haben, die hast du ja sofort am Samstag wiedererkannt und mit denen warst du teilweise auch auf der gleichen Baustelle. Also da ist sofort der Kontakt aufgeflammt und deswegen war das ganz wichtig, dass wir da am Freitagabend dann direkt schon zum Abendessen waren.
Wie viele Leute waren denn da abends jetzt, also an diesem Freitagabend, wo ihr da wart? Ich meine, das ändert sich ja auch von Tag zu Tag, aber wie viel waren da?
Ich würde denken so 30 bis 40.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Wow, okay.
Mhm. Kurz, was war natürlich verglichen mit den Höchstzeiten vom Helfer-Shuttle mit 2000 Leuten. Na, wie gesagt, wenn du die da alle kennenlernen willst, da muss es schon sehr gut getaktet sein. Insofern, das meinte der Thomas jetzt, glaube ich, ne?
Dass, ja, ganz genau.
Eher 100 als 1000 sind und nicht 1000.
Ja, Thema.
Mhm. Was gab es zum Abendessen?
Eine sehr ausgewogene Vielfalt. Also was haben wir gehabt? Wir haben Aufläufe gehabt, wir haben Burger gehabt. Was war noch, Axel?
Nudeln hatten wir beim dritten Tag.
Ja,
Nudeln.
Genau,
mit Nudeln. So ein Gulasch. So.
Ja, aber auch immer frisch gekocht. Sowohl fleischhaltig als auch vegetarisch.
Vegan sogar.
Vegan sogar, genau.
Oh, okay.
Ja, und mit Nachspeise und auch mit Salat und also wirklich ein mittelgroßes Buffet. Also schon sehr umfangreich. Also die Leute werden da definitiv satt und können sich da gut stärken.
Ja, ohne Mampf kein Kampf, ne? Das ist ja immer so, ich sag mal, wenn du genug Energie hast, also ich meine, wir kennen es vom Sport, wenn du genug Energie hast, kannst du auch mehr machen, ne? Ja, das gehört natürlich. Ja auch dazu.
Ja, absolut. Die Leute arbeiten da hart und das ja, musst du machen, ne? Du musst die abends wieder satt kriegen.
Ja. Okay, so, das heißt, ihr habt dann Abend gegessen und anschließend habt ihr euch in eure Koje gezogen oder wie geht's dann da weiter? Also ich sag mal... Da passiert ja bestimmt noch was oder auch eben nicht, weil die Leute müde und fertig sind von dem Arbeitseinsatz am Tag. Wie sieht's da bei euch oder wie sah es bei euch aus an dem Freitag?
Also es gibt ein festes Ritual und das findet jeden Abend statt. Und zwar wird nach dem ausgiebigen Abendessen werden irgendwann die Tische, die also ja wie so Tische halt stehen in so einem Essenssaal, die werden dann alle weggeräumt und es wird ein Stuhlkreis gebildet. Also man setzt sich wirklich in einen großen Kreis. Und dann wird der Tag Revue passieren gelassen. Also man spricht über den Tag. In aller Regel moderiert das der Thilo selber oder auch der Dennis oder beide zusammen. Und die fragen dann so, wie war es auf den Baustellen? Wir haben ja die Baustelle gehabt und die Baustelle. Erzählt mal, was habt ihr erlebt? Was ist Besonderes vorgefallen? Und dann ergibt sich so eine Diskussion in dieser ganzen Gruppe. Ne? Dann erzählen Helfer so von sich aus, was sie so erlebt haben. Und der Bauleiter, da kommen wir auch sicherlich später noch drauf. Es gibt also sozusagen Helfer, freiwillige Helfer auch, die dann irgendwann die Aufgabe bekommen, da so ein bisschen bei den Baustellen Obacht walten zu lassen, beziehungsweise das ein bisschen zu kontrollieren. Und die erzählen dann auch, also es ist schon sehr, sehr spannend und sehr interessant, was dann. Und für uns war das ja neu. Wir sind da gerade angekommen und hatten noch keinen Plan von nichts. Und da haben wir aber sofort schon die ersten Geschichten gehört. Ne, Axel, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Das war total schön. Du warst direkt mittendrin so irgendwie in dieser Story.
Also so in der ersten Sekunde, ich hätte gern einen Stuhlkreis, denkt man, oh Gott, irgendwie so ein bisschen, oder? Also ist jetzt vielleicht nicht so unser Spezialthema Stuhlkreise, aber
klar, aber wirklich, das muss man einfach erlebt haben. Das ist im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen skurril, so macht so einen leicht skurrilen Eindruck, aber wenn du da auch nur zwei Abende warst, dann weißt du einfach, das passt total da, ne?
Genau,
das passt.
Genau. Insbesondere, wenn du da mitgearbeitet hast, dann bist du drin. Am Freitag hatten wir beiden ja noch so ein bisschen Distanz. Ja. Genau, wir wussten ja nicht, was da genau gemacht worden war und so. Und man hatte da vielleicht nicht so die Nähe zu. Aber ist auch ein guter Punkt, da nochmal drüber zu reden, ne? Also das nochmal Revue passieren zu lassen für einen selber, ob man jetzt mitredet oder nicht, aber dass man das nochmal so ein bisschen verarbeitet, was da gemacht worden ist, weil das schon einen auch schon emotional ergreift, ne? Also das kommen wir gleich sicherlich noch drauf, aber das ist schon wichtig, glaube ich, dass man da einfach nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt.
Genau, und es gibt auch manchmal ganz profane Dinge, ja, wo Helfer einfach dann sagen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dass irgendwas mit dem Werkzeug nicht gestimmt hat oder das Werkzeug falsch einsortiert war oder die Meißel stumpf waren, sage ich jetzt mal, irgendwie sowas. Das wird dann da angesprochen und das nehmen die dann direkt mit. Und als Aufgabe, das für den nächsten Tag dann zu fixen. Das ist eigentlich auch ganz cool.
Ist eine sehr direkte Form des Feedbacks. Und
absolut.
Das muss man auch aushalten können und wollen. Und ich glaube, wenn ihr das so beschreibt, klar, der erste Tag wird skurril sein. Aber ich glaube, wenn sobald du da im Thema drin bist, also das ist so, ja, aus der Ferne betrachtet, glaube ich, genau das, was ihr gerade beschreibt, so. Ja, das hilft. Das hilft jedem, nämlich den Leuten, die es organisieren, als auch den Leuten, die eventuell was auf dem Herzen haben und loswerden wollen.
Ja.
Okay. Ich habe jetzt schon, wie soll ich das nennen, emotional, ich glaube, das ist ein hartes Ding gewesen oder ein spannendes Ding gewesen.
Okay, was man auch sagen muss, Thomas, wir haben da ja gesessen, wir waren ja so ein bisschen außen vor, weil uns kannte ja noch keiner. Der Thilo hat sich zu uns gesetzt, einer der beiden Organisatoren von der Hilfsorganisation, wo wir waren. Und wie wir hinterher erfahren haben, macht er das auch absichtlich so, also dass er sich absichtlich zu den neuen Leuten setzt und nicht immer zu den gleichen, die er schon kennt. Was natürlich auch vielleicht durchaus clever. Eigentlich clever, aber grundsätzlich wird man sich ja vielleicht auch mal zu den Leuten setzen, die man schon kennt. Genau, und den haben wir dann direkt kennengelernt da
in dem ersten Abend. Total. Ja, wirklich. Also das nimmt auch so ein bisschen, nimmt so ein bisschen diese Distanz raus, ne? Also du kommst dann sofort ins Gespräch und mal abgesehen davon sind wir ja auch sofort mit Helfern, die da schon länger sind, wovon wir gleich auch noch eine Menge berichten und auch hören werden, sofort auch ins Gespräch gekommen, noch an dem Abend. Ne? Ja, ja. Also,
ja, klar. Das ist, ihr seid jetzt auch nicht die schüchternen Jungs, ne? Das muss man ja auch dazu sagen.
Es ist natürlich dann auch diese gewisse Gemütlichkeit. Ne? Du kannst dann da auch dein Bierchen trinken und so und dann sitzt du dann eben da nachher wieder am Tisch und kannst dann eben noch ein bisschen quatschen und das ist ja ganz wichtig, also diese Kommunikation. Und die wollen ja viel erreichen und viel helfen, aber die wollen eben auch eine schöne Zeit haben und die wollen diese Menschlichkeit halt in den Vordergrund stellen, ne? Dass man also wirklich auch miteinander Spaß hat.
Mhm. Ja, macht total Sinn. Zum Thema Thilo kann ich vielleicht noch von meiner Seite sagen, also ich kenne Thilo schon relativ lange, wobei er kennt mich gar nicht, weil er hat schon sehr lange, ist er in den Medien, in den digitalen Medien unterwegs, weil er ist ja auch Fotograf eigentlich. Also im Moment macht er ich vermute es einfach wenig in dem Bereich, außer dass er was dokumentiert. Aber er ist ja ursprünglich mal Fotograf, der in seinem Auto gelebt hat. Und ich habe ihn schon sehr, sehr lange verfolgt und habe ihn immer für, ich nenne es mal positiv, für verrückt gehalten, in einem Auto mit einem Dachzelt zu leben und sein ganzes Studio dabei zu haben. Und wenn ich überlege, was ich manchmal an Kram mitschleppe, und er hat alles immer in seinem Auto, muss ich sagen, immer wieder höchsten Respekt davor gehabt. Und ja, und dass er das jetzt so auf, oder er mit seinem Team das so aufgezogen hat, muss sagen, Respekt und ich mache nochmal beide Daumen hoch hier.
Ja.
Absolut, beide Daumen hoch von hier aus der Ferne.
Ja. Thilo und auch Dennis und im Grunde genommen kannst du eigentlich das ganze Team, also mir ist es dann in den zwei Tagen nicht gelungen zu sagen, wer gehört jetzt vielleicht noch fest dazu oder wer ist einfach nur schon so ewig lange da oder wer kommt halt ewig wieder, dass er schon so einen Eindruck erweckt, als wenn er da fest dazugehört. Aber dieses gesamte Team, dieses Kernteam ist halt wirklich super stark und das sind auch ganz interessante Persönlichkeiten.
Ja, ich glaube, anders geht's auch nicht.
Einen Punkt habe ich noch. Auf unserer Anreise, Thomas, ne, da sind wir durch ein Stückchen durch Bad Münstereifel gekommen, aber eher Außenbereich und dann Schönau und ein paar Landstraßen. Und wir haben uns auf dem Weg zur Anmeldung, haben wir uns, glaube ich, unterhalten, dass wir jetzt auf dem Weg so diese Zerstörung, die man in den Medien gesehen hat, dass man die auf dem Weg, den wir jetzt gefahren sind, gar nicht so wahrgenommen. Man konnte es schon sehen. Ist nicht so, dass man es nicht sehen konnte, aber man konnte es, ich habe immer so gesagt, naja, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, aus einem anderen Land kommst, hast davon nichts gehört von der Flutkatastrophe, dann hättest du vielleicht einfach gedacht, ach, guck mal, schöne neue Straße und da hinten haben sie gebuddelt oder so irgendwie. Also es war nicht so wahnsinnig präsent.
Offensichtlich?
Nee, es war nicht offensichtlich, genau, richtig, danke fürs Wort. Mhm. Okay. Also bis zu dem Abend war eigentlich, oder? Also da hatten wir noch keinen unmittelbaren Eindruck davon, würde ich so sagen.
Mhm. Ja, das sollte sich dann später ändern.
Ändert sich noch.
Davon gehe ich mal aus, ja.
Die Fahrt aber von der Autobahn, da gebe ich dem Axel recht, da war davon nicht so wahnsinnig viel zu sehen, das stimmt. Mhm.
Gut, dann habt ihr noch ein Bier getrunken, habe ich dem entnommen. Und wann seid ihr dann, andersrum gefragt. Ihr wart jetzt dann in der alten Schule, in dem Dorf und musstet dann wieder zum Camp hoch. Mhm. Da stand euer Auto schon oben?
Ja.
Genau, das sind so rund 700 Meter.
Okay, das ist ja nix.
Genau, die Shuttle.
Für einen Ultraläufer ist das nichts.
Die shutteln auch, sag ich mal, locker, also jetzt nicht so höchst offiziell, so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, aber da fährt immer mal ein Bus hin und her. Mhm. Ich glaube, da gab es auch tatsächlich feste Zeiten. Ich habe mal irgendwas morgens gehört, dass die da um 6:45 da vom Camp immer die Leute abgeholt haben. Aber Axel und ich haben immer das zu Fuß erledigt.
Mhm. Genau.
Das war okay, es war ein schöner Spaziergang.
Und da ist uns auch direkt so ein Detail untergekommen, ne? Denn als wir zum Abendessen gegangen sind, sind wir da halt so runtergelatscht und dann so nach, weiß nicht, 300 Metern haben wir gesagt, ach Mist, ich hatte eigentlich eine Stirnlampe dabei, aber egal, wir haben ja Handy und so weiter, leuchtet ja auch. Und wenn du dann rausgehst aus der Schule, da, wie gesagt, das wird sich jetzt demnächst ändern, wenn die dann zusammen alle da oben auf dem Camp sind, aber einfach der Gedanke, den sie da so haben. Wenn du dann aus der Tür rausgehen willst und guckst so ein ganz klein bisschen nach links, dann steht da so ein Körbchen und da steht ein Schild dran, da steht drauf, nimm dir eine Warnweste mit ins Camp. Und da sind dann so Warnwesten drin, ja. Also diese Details finde ich toll. Also das haben wir dann auch gemacht, ne? Wir haben uns dann schick eine Warnweste angezogen und mussten ein Stück über die Straße laufen.
Genau, da willst du ja nicht überfahren werden, ja.
Genau. Ja? Genau, also Arbeitssicherheit und okay, so ist da wirklich cool. Ein Punkt. Ja, also die wollen halt auch nicht Helfer verlieren, dadurch, dass einer überfahren wurde. Ne?
Ja. Ja. Ja, macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Und dann habt ihr die oben wieder abgegeben oder?
Ja, am nächsten Morgen.
Sammeln die am nächsten Morgen? Dann nimmst du die wieder mit runter, oder? Genau. Okay.
Cool. Es war ja als wir morgens zum Frühstück gegangen sind, war es ja quasi noch dunkel. Mhm. Da hast du dann die Warnweste einfach wieder angezogen und bist wieder zur Schule gegangen damit, ja.
Genau. Okay. So, jetzt aber die erste Nacht.
Wie habt ihr denn die Nacht verbracht? Wie war denn die Nacht? Also, das fragt man zwar eigentlich nicht, aber wie war denn die Nacht?
Wir haben getrennt geschlafen, muss man sagen. Ne?
Ja.
Zur Beruhigung aller Ehefrauen. Okay.
Ja, es war eine typische Campingnacht, ne? Also es fühlte sich an wie auf dem Campingplatz halt, ne? Muss man ganz klar sagen.
Genau. Strom gibt's, ne? Ja, genau.
Genau. Okay. Anschluss und gut, die Stellfläche ist, soll man sagen, die haben schon echt Probleme da, ne, weil das eine riesige Matschfläche ist und die haben das mit solchen Platten versucht, größtenteils auszulegen, aber selbst die drücken sich da in die Matsche rein. Es ist also jetzt natürlich nicht der Komfort eines Campingplatzes, aber das war uns klar und das will ja auch keiner, das interessiert auch keinen.
Darum geht's ja auch nicht.
Ganz genau. Und wir haben auch unsere Fahrzeuge ganz nah beieinander geparkt. Also Axel hatte nicht, oder ich hatte nicht vor, die Markise auszufahren. Also von daher will man da auch platzsparend parken. Wir wussten ja jetzt nicht, wer weiß, wie viele da noch kommen, wobei die nicht unfassbar viel Platz hatten. Also
an dem Wochenende hätten wir auch Markise ausfahren können. Also wäre es weggeflogen, genau. Aber ausfahren.
Ja, genau. Gut. Ja. Ansonsten eine leicht stürmische Nacht so irgendwie, ne? Regen, und du sprachst, glaube ich, von Hagel, ne? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber ich habe gut geschlafen, ich kann nicht meckern.
Das Erste, was übrigens noch passierte, als wir zurückkamen, noch bevor die Nacht begann, als wir da zurückkamen, da sah ich da so zwei kleine Taschenlampen irgendwie hinter meinem Wohnmobil irgendwie durch die Gegend. Da dachte ich so, da habe ich ein bisschen geguckt. Da waren zwei, nämlich Katrin und Micha, wie wir hinterher erfahren haben, die ihr Zelt aufgebaut haben.
Ups.
Und ich habe dann gefragt, ob ich ihnen vielleicht irgendwie helfen kann, zum Beispiel, indem ich mal Licht anmache. Und dann habe ich die Außenbeleuchtung vom Wohnmobil angemacht, sodass sie mal ein bisschen Licht hatten. Genau. Also
mit den beiden hatten wir auch noch eine schöne Zeit. Also
genau,
haben wir auch dieselben Baustellen.
Stelle. Genau.
Liebe Grüße. Wir haben viel Werbung gemacht für den Podcast. Vielleicht hören Sie die Episode. Wieder zwei Hörer mehr. Wir haben dieselben Baustellen bespielt, größtenteils, und haben auch teilweise dieselben Projekte, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was wir so gemacht haben, zusammengestemmt. Mhm. Also das ist das so, dieser Erstkontakt, und dabei bleibt es dann nicht. Ne? Du hast dann mit den Leuten im weiteren Verlauf höchstwahrscheinlich dann sowieso noch mehr Kontakt und verbringst viel Zeit mit denen.
Aber es ist auch eine Nummer, ne? In dieser Sturmnacht oder in diesem Sturmwochenende da anzureisen und dann auch noch mit einem Zelt.
Aber die Respekt. Sind Zelt erprobt, sagten sie mir sofort an dem Abend. Also das ist nicht die erste Nacht bei solchen Witterungsbedingungen. Also das war für die wohl kein Problem. Und wir haben am Morgen auch gefragt, wie war es? Och, nö, war alles gut, war auch nicht kalt und so. Weggeflogen sind sie auch nicht. War alles top. Aber Thema Campingausbau haben wir irgendwann mal. Also Campingausbau steht bei denen auch noch vielleicht auf dem Programm. Also ein Campingbus irgendwie vielleicht mal selber auszubauen. Vielleicht hören wir da nochmal was von den beiden.
Noch eine Frage. Hat's gewackelt im Wohnmobil oder das Wohnmobil? Und jetzt, da ihr alleine wart, kann es nur der Wind gewesen sein?
3,5 Tonnen haben nicht gewackelt. Ich denke dann mal über 4 Tonnen erst recht nicht.
Ich hatte ja extra mein Wohnmobil so geparkt, dass alle Äste beim Thomas zuerst reinfliegen und Thomas mein Wohnmobil schützt, weil er hat ja Blech und ich habe ja nur GFK.
Er hat sich in meinen Windschatten gestellt, sozusagen.
In Diegos Windschatten.
Moment, der Kleine hat den Windschatten gegeben für den Großen.
Ja, genau.
Ja. Sehr schön.
Nein, war alles gut. Also so schlimm war der Sturm dort auch gar nicht. Also da hat man eigentlich mit Schlimmerem gerechnet, muss man ehrlich sagen.
So, wann hat denn der Wecker geschellt bei euch?
Also ich habe, glaube ich, meinen sogar schon, ich brauche immer ein bisschen Anlaufzeit morgens. Also ich glaube, ich habe ihn auf 6:15 gestellt.
Ich hatte 6:30, aber das war auch echt knapp. Also da war ich, am nächsten Tag stand da 6:20 Uhr. Weil mit dem ganzen Packen irgendwie, du musst dann ja nochmal deine Arbeitsklamotten rausholen, die du ja so normalerweise dann eben nicht anziehst, und nochmal überlegen, ob du alles dabei hast mit Handschuhen vielleicht, die man doch privat mitgebracht hat, weil man die gerne hat oder was und so, ne, und die Arbeitsschuhe und so weiter und noch ein Äpfelchen und so, und genau, also das war schon eher knapp, ne? Ja. Wir hatten uns für, glaube ich, 7 Uhr oder so.
7 Uhr wollten wir dann runter zur Schule gehen, genau.
Dann seid ihr die 700 Meter runtergegangen und dann gab's Frühstück?
Nein.
Yes. Vermute ich?
Nein.
Nein,
gab es nicht.
Doch.
Nein. Aber Axel will auf was anderes hinaus.
Genau, wir mussten nämlich erst einen Corona-Test machen. Wir haben erst.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Und dann, wenn der Corona-Test, wenn der dann negativ war, dann wird man aufgerufen, kann dann quasi loslegen und geht dann rein, kann sich schon mal einen Kaffee nehmen oder einen Tee.
Stimmt.
Und auch wenn das Frühstück dann schon aufgebaut ist, es gibt noch kein Frühstück, das dauert bis. Musik erschallt. Genau, das ist das Signal, dass man sich anstellen kann fürs Frühstück.
Und dann ist das wie in einem guten Hotel, alle stürmen auf das Buffet zu, oder?
Es ist wirklich eine tolle Atmosphäre, weil vorher sitzen halt auch schon Leute da und die trinken einfach nur einen Kaffee und man quatscht schon ein bisschen. Und dann geht halt nicht sofort dieses Gewusel los und alle rennen sofort dazu. Und man saß da schon gemütlich, hat ein bisschen gequasselt. Okay, wenn dann die Musik ertönt, dann geht es trotzdem los.
Die Gemütlichkeit vorbei.
Aber es ist ja auch okay. Also jeder muss sich da stärken und muss gucken, dass er dann sich das so einteilt, auch mit dem Frühstück, dass er über den Tag kommt. Kleinigkeit, kommen wir sicherlich später noch drauf, gab es auch zum Mittag, aber wirklich auch nur eine Kleinigkeit. Also gutes Frühstück ist schon obligatorisch.
Ist Gold wert, ne, an der Stelle.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber auch da blieben keine Wünsche offen. Also Brötchen, Brot und Aufschnitt in verschiedensten Arten, Marmeladen, was man so kennt. So, ne? Man, so wirklich gut. Kaffee, Tee, Getränke.
Nuss-Nougat-Creme eines Markenherstellers.
Ja.
Oh. Ja. Hervorragend.
Ja.
Genau. Ja.
Dann kommt, genau. Kommt wieder der Punkt mit dem Stuhlkreis, dann werden wieder die Tische alle weggeräumt.
Ach nee.
Doch, doch. Und
das habe ich nicht mitbekommen.
Da warst du gerade weg, oder wie?
Ach nee, stimmt. Morgens,
morgens wird er gar nicht weggeräumt. Stimmt,
hast recht. Nee, morgens werden die nicht. Nee. Also wir bleiben alle an unseren Plätzen sitzen, aber es erfolgt dann halt die Ansprache, in der Regel auch vom Thilo, vom Organisator. Und da wird dann kurz aufgezählt, was anliegt an dem Tag.
Sollen wir mal reinhören?
Also, ja, gerne. Ja.
Auf der anderen Seite vom Berg in Altenburg, das ist noch ein Quadratmeter Putz an der Außenfassade. Der wird heute noch entfernt, das macht Jude. Zusammen mit Erich, der fährt da hin und ja, ich weiß es dann ja schon. Da muss man dann mal schauen, dass man dann das Gerüst von Lutz vorstellt, da drüber legt und dann mal eben schnell aufbaut, damit die da ordentlich arbeiten können. Aber das tun wir in Lutz.
Ja, ich hab das mal.
Ja, alles. Okay. Da macht Lukas Sanitäter.
Lukas?
Hallo Lukas. Und dann haben wir noch eine Baustelle in Schulz, das ist hier quasi direkt den Berg runter. Die macht Ralle.
Wie war das? Wird heute gelaufen.
Warte mal, Ralf.
Du musst aber winken. Wer bist du? Ich dachte, mein guter Name war ich.
Ja, genau. Also, man merkt schon, dass die Stimmung eigentlich auch morgens schon ganz in Ordnung ist. Genau, das ist also so ein Ausschnitt aus so einer Einsatzbesprechung.
Genau. Also es wird kurz aufgezählt, dass die Leute wissen, was steht an und wer sind die beiden Bauleiter, wird kurz besprochen. Und es wird für jede Baustelle ein Sanitäter ernannt. Das muss kein ausgebildeter Sanitäter sein. Also sie haben es dann so ein bisschen, sag ich mal, auf die humorvolle Art beschrieben. Du musst ein Pflaster kleben können, vielleicht auch einen kleinen Verband. Du musst aber keine Hand wieder annähen können. Das ist sicherlich nicht von dir verlangt. Aber das haben sie schon auch ernst genommen. Da ist immer einer mit einem Sanitäterköfferchen. Und ehrlich gesagt, ich habe es halt auch gesehen und ich habe auch selber mal ein Pflaster gebraucht, weil das geht so schnell. Wenn du mit diesen scharfen Sachen arbeitest, mit Fliesen, abgekloppten Fliesen oder irgendwas, dann hast du ruckzuck mal irgendwo eine kleine blutende Stelle und ich denke mal, die werden da regelmäßig Pflaster kleben. Und genau, wichtiger Punkt noch dann auch im Anschluss an diese Besprechung ist die Arbeitssicherheitsbesprechung. Jeden Morgen wird besprochen, auf was ist zu achten. Also was ist mit Helm, Schuhe, Brille, Ohrenschutz, Maske. Also sprich, das sind ja FFP, was sind das, FFP3 oder das sind ja diese mit diesem Filter, die du dann auch aufziehst, damit du vor diesem Staub so ein bisschen geschützt bist. Und dass es Handschuhe gibt und dass es einen Gehörschutz gibt in verschiedenen Varianten, also entweder zum Reinstopfen in die Ohren oder diese Mickey-Mäuse zum Aufsetzen. Also all das wird besprochen, damit da jeder, der auch neu angekommen ist, auf dem gleichen Stand ist. Und die jetzt da schon länger sind, klar, die hören es dann halt jeden Morgen, aber es kann auch nicht schaden. Das Ganze dauert vielleicht 10 Minuten und dann ist aber jeder so ungefähr gebrieft. Und all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die haben die halt alle da liegen. Die nimmt man sich dann, bevor man dann in so ein Auto einsteigt, nimmt man sich die einfach weg. Also sucht sich das selber raus. So, zum Beispiel für dich als Brillenträger, Jan, haben sie dann auch große Arbeitsschutzbrillen, die du über die normale Brille setzen kannst. Für Nicht-Brillenträger dann die etwas kleineren. Also es ist alles gedacht. Handschuhe in allen verschiedenen Größen, die werden auch nicht wiederverwendet. Die kannst du dann mitnehmen, wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Und in der Regel sind die auch durch. Also ich habe es ja bei meinen Handschuhen gesehen. Ja, und so, genau, Baustellen besprochen, Arbeitssicherheit besprochen. Und dann kommt da irgendwann das Kommando. Auf geht's. Und dann geht's richtig, dann wird's wirklich wuselig, weil dann räumen alle schnell ihr Geschirr weg, rennen zu ihren Klamotten, also suchen ihre Klamotten von der Garderobe, ziehen vielleicht noch Schuhe um, etc. Die andere Hälfte ist schon draußen bei den Arbeitsschutzsachen und suchen sich da die Sachen zusammen. Und dann werden die Leute draußen auf die Autos verteilt. Draußen stehen also, vielleicht, das müssen wir auch nochmal erklären. Der Fuhrpark ist ja auch schon ganz, ganz stattlich. Also es gibt mehrere Bullis oder auch Pickups, jeweils mit Anhängern. Und die Fahrer werden in der Regel schon am Abend vorher bestimmt. Die Fahrer machen dann die Autos auf und dann setzt du dich eigentlich in irgendein Auto. Wenn du Erfahrung hast, weißt du vielleicht, welcher Bauleiter wohin fährt. Wir wussten es am ersten Morgen nicht und haben es einfach irgendwo reingesetzt. Einfach in einen Bulli, wo noch Platz war, reingesetzt und wussten eigentlich im Grunde genommen auch gar nicht, wo es genau hingeht. Aber spielt ja in dem Moment auch gar keine Rolle. Es ist ja einfach nur irgendwo helfen. Und ja, so haben Axel und ich das dann gemacht, haben dann unsere Sachen gepackt und sind dann da irgendwo in so einen Bulli gestiegen.
Genau, wir hatten noch lieben Besuch, ne, von der Mini und der Sandy, die auch gekommen sind an dem Samstag zum Helfen. Und so waren wir dann zu viert auf einer Baustelle. Was der Baustelle aber nicht geschadet hat, glaube ich.
Ach, absolut nicht. Da ist so viel zu tun und das verläuft sich. Man hängt sich ja auch nicht auf der Pelle da. Jeder macht irgendwie was anderes und das wechselt auch mal, ne? Also dann machst du mal plötzlich das und dann machst du mal plötzlich, weil irgendeiner sagt, da muss noch dies und jenes gemacht werden und dann springst du halt. Aber jetzt sind wir schon mitten in der Baustelle.
Genau, wir springen ein bisschen schnell. Ich habe auf der Instagram-Story, weil ich euch ja verfolgt habe, ich habe ja versucht, alles an Infos abzugreifen. Ja, ihr habt erstmal noch relativ wenig geschickt, aber die Dachzeltnomaden selber haben einen relativ guten Insta-Feed. Und absolut. Ich habe die Mini gesehen, wie sie natürlich barfuß dort stand. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie danach noch Arbeitsschuhe angezogen hat, oder?
Oh ja.
Ja, das stimmt. Oder durfte sie barfuß arbeiten?
Das ist natürlich nicht gestattet. Selbstredend musste sie Arbeitsschuhe anziehen, klar.
Ich fand es nur sehr lustig und ich habe den Jungs auch direkt geschrieben, na, Mini, wie immer, barfuß.
Ja. Ja, liebe Grüße an die beiden, das war echt eine schöne Überraschung, genau. Es hat echt Spaß gemacht. Das war eine lustige Zeit, auch in dem Bus, in dem Bulli, viel gelacht, das war echt cool.
Genau, vielleicht erklären wir mal die Baustelle. Ne? Genau, vielleicht erklären wir mal kurz die Baustelle nach Altenburg. Einer der Hauptaktivitätsbereiche von den Dachzeltnomaden, wo ich schon unheimlich viel Dachzeltnomaden-Spreche ist, gerockt haben. Ja, hören wir auch öfter nochmal wahrscheinlich. Also wo sie unheimlich viel schon geholfen haben. Und gibt es eine Familie, die eben da ein Haus gekauft hat. 15 Monate vor der Flut angefangen hat, das Haus zu renovieren und dann kam eben die Flut und die haben eine Ölheizung und das Öl ist in die Wände gezogen und die haben schon dort, da war schon alles, die Außenfassade war schon komplett abgeschlagen, innen war der Putz abgeschlagen, der Estrich rausgerissen, das war schon im Prinzip auf mehr oder weniger Rohbaustandard, ne Thomas, so würde ich mal beschreiben. Und zwar seit Ende Oktober, sagte der Besitzer, der Sascha.
Herr Sascha, genau. Also man ist immer per Du mit den Betroffenen.
Ja, Baustelle halt, ne?
Ja.
Und ja, jetzt hat er die Info bekommen, das Haus muss abgerissen werden. Also
Scheiße.
Kann nicht gerettet werden, weil eben zu viel Öl irgendwie in den Wänden ist oder so genau kann ich es jetzt nicht erklären, aber man merkte auch schon diesen Ölgeruch durchaus, wenn man da reinkam und wie gesagt, das war jetzt nicht perfekt abgedichtet oder so, sondern das war, genau, und dann geht es eben darum, das Haus zurückzubauen, wie der offizielle Begriff ist, also abreißen sagt man nicht, sondern zurückbauen. Und da müssen natürlich Baustoffe getrennt werden. Also heute wird ja eben nicht alles in einem Klumpatsch auf irgendeine Deponie gefahren, sondern insbesondere die ganzen mineralischen Sachen, also wie Steine und so weiter, die werden dann ja recycelt und Holz wird da auch recycelt und so weiter und Metalle und so weiter. Also das war jetzt die Aufgabe, in dem Haus eben möglichst alles zurückzubauen, was eben nicht die Wände sind. Und genau, das war unsere Aufgabe an der Stelle.
Es ist sehr gut organisiert. Also es ist in aller Regel so, dass der ernannte Bauleiter, so nenne ich ihn mal, dass der den Erstkontakt mit dem Betroffenen herstellt. Also der ist ja in der Regel da, der Betroffene, der Besitzer des Hauses und spricht erst mit ihm unter vier Augen, was ist zu tun, worauf sollen wir achten, worauf müssen wir achten. Das dauert dann so 10 Minuten, die Helfer warten in aller Regel dann. Und dann kommt der Bauleiter halt wieder raus und erklärt uns das, was genau zu tun ist. Und dann geht's eigentlich los. Dann wird's nicht mehr ganz, also das fand ich auch gut, es ist jetzt nicht so, dass der sagt, du machst jetzt genau das und du machst jetzt genau das, sondern der Bauleiter erklärt, das und das und das und das muss gemacht werden. Und dann können die Leute sich das selber einteilen. Du suchst dir dann halt irgendwo eine Baustelle raus, die dir in dem Moment zusagt oder die dir vor den Füßen liegt, und dann machst du da einfach.
Thomas, als wir da diese 10 Minuten gewartet haben, da in Altenburg an der Mittelstraße, das war, glaube ich, schon so das erste Mal, dass man so einen Kloß im Hals hatte. Ne? Also ja, an dem Haus von dem Sascha konnte man das nicht mehr so gut sehen, weil die Fassade komplett runtergerissen war. Aber daneben war ein Haus, ein Zweifamilienhaus oder sowas in der Richtung. So 2,5-geschossig, würde ich sagen. Und man sah halt 1,5-geschossig. Ist das richtig? Also Erdgeschoss, Obergeschoss und noch ein Dachgeschoss. Und man sah halt, dass das Wasser bis zum oberen Teil des ersten Obergeschosses stand. Also da war der Putz noch nass. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man in dem Haus ist und dann, wie wir hinterher gehört haben, eben auch innerhalb von einer Stunde das Wasser steigt in diese Höhe, dass das ein Moment ist, wo man wirklich lebensbedrohliche Situationen erlebt und dass das eine ganz schreckliche Sache gewesen sein muss. Also das konnte man da sehr gut nachfühlen. Also rundherum waren einige Häuser, die sehr zerstört waren und wo es gefühlt so aussah, als wäre noch nichts passiert. Also ganz wenige Häuser, die neue Fenster hatten zum Beispiel, was man dann sah, ja, also oder ein bisschen Rasen angelegt hatten oder sowas. Ansonsten sehr, sehr schlammig alles drumrum oder staubig halt an dem Tag.
Was ich auch beeindruckend fand und erschütternd fand, ist, wir hatten an beiden Tagen den Fall, dass die Betroffenen, die ja mehr oder weniger die ganze Zeit bei uns waren, und die haben diese Geschichten erzählt, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich meine, ich frage mich, die müssen es ja, wer weiß, wie oft schon erzählt haben. Und aber die stehen dann da mit den Helfern und wir standen ja auch dabei und dann erzählen die diese Geschichte, wie das passiert ist in dieser Nacht. Und im Fall von Sascha und seiner Familie war es tatsächlich so, dass die wirklich in dieser Nacht bis in den Spitzboden gekrochen sind mit den kleinen Kindern, um sich vor der Flut zu retten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, also diese dramatischen Szenen, die sich da abgespielt haben müssen. Und das erzählen die eben auch 7 Monate danach noch so mit so einer Betroffenheit, dass du es einfach spüren kannst. Und das, ja, das packt einen natürlich total. Ne? Das nimmt einen total mit.
Ist aber völlig normal und richtig so. Ich war selber ja früher im Katastrophenschutz tätig hier, als ich noch jung war. Und wir haben auch Einsätze gehabt, die sehr belastend waren, auch Auslandseinsätze nach einem Erdbeben und solche Sachen. Und wenn du nicht drüber reden kannst, gehst du kaputt. Und je öfter du drüber reden kannst, desto besser geht es dir. Das ist in der Natur des Menschen. Und da kommen jetzt neue Leute, die helfen. Und selbst wenn es nur 3 Leute sind, die, ich sag mal, neu sind, du kannst denen das wieder erzählen. Das ist einfach befreiend. Das ist keine Form der ach, ich muss das schon wieder erzählen, sondern das hilft.
Kam auch nicht so rüber.
Dieses drüber reden hilft. Und das ist das, was ihr da, glaube ich, erlebt habt. Und ich glaube, das ist für alle Seiten gut. Ist ein Gefühl, was man nicht braucht, aber was dann hilft sozusagen am Ende, was den Leuten auch vor allen Dingen hilft, weil sie es mal wieder loswerden konnten. Das vielleicht so ein bisschen als noch Erklärung dazu. Und das, selbst wenn ihr es erzählt, ich bin gerade sehr davon angesprochen.
Also das ist bei mir jetzt auch der Fall. Ich hätte es eigentlich am Ende der Episode noch lieber erzählt, dass eigentlich dieses Verarbeiten ja viel, viel später eingesetzt hat. Das begann bei mir bei der Rückfahrt, als wir wieder nach Hause gefahren sind abends, weil nämlich jetzt in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, wo wir gerade stehen geblieben sind, da funktionierst du ja nur rational, ne? Da ist Trubel.
Richtig.
Die rennen alle hin und her und diese Gespräche, von denen wir jetzt gerade erzählt haben, zum Beispiel mit dem Sascha, die sind mal zwischendurch. Aber ansonsten ist davor und danach ist einfach nur, du funktionierst da nur, ne? Da wird nur gearbeitet und irgendwo Also mir ging es so, ich bin regelrecht süchtig geworden, möglichst viel zu machen, so irgendwie. Das hat so einen Antrieb gegeben irgendwie. Und ich vielleicht erzählen wir einfach mal. Also da mussten zum Beispiel die Fenster, also es war ein ziemlich großes Haus, ne, Axel? Kannst du beziffern, wie viele Fenster mögen das gewesen sein?
Also ich habe mal so geschätzt, so um die 20. Also
20 Fenster samt Rahmen. Also haben wir aus dem Mauerwerk halt entfernt, ne? Und das hat wirklich, war so ein bisschen süchtig. Du hast dann bei dem ersten angefangen, da wusstest du noch gar nicht so richtig, wie fangen wir denn damit jetzt an, mit dem Brecheisen irgendwie. Und das wurde dann nachher, wurden wir immer schneller. Mhm. Und jeder Handgriff hat gesessen. Und dann haben wir da diese Fenster da rausgebrochen.
Genau. Ja, haben wir zusammen gemacht, ne? Und das, wie gesagt, du hattest dich auf Hammer spezialisiert, ich auf Brecheisen. Und so hat ja jeder sein Werkzeug. Haben wir dann auch Witze drüber gemacht, dass wir jeder nur ein Werkzeug bedienen können und so, ne? Und
aber du weißt genau, wenn ich mit dem Hammer nicht weiterkomme, dann muss der Axel mit Brecheisen nochmal nachhelfen. Das ist einfach, das hat super funktioniert. Und das ist harte körperliche Arbeit. Also das beziehe ich jetzt nicht auf uns. Damit will ich jetzt eigentlich allen Helfern, die da helfen, einfach mal huldigen, weil das wirklich harte körperliche Arbeit ist. Das ganze Zeug muss auch noch runtergeschleppt werden. Das ist teilweise schwer mit Glasscheiben drin und so. Also was auch, was die Leute da an Manpower reinstecken und selbstlos da opfern, das ist unfassbar. Und das, wie gesagt, wir bei uns waren es nur 2 Tage und die machen es teilweise über Wochen. Ich erahne nur, was das bedeutet.
Wir reden ja jetzt nicht vom 2-Kilo-Hämmerchen, sondern von so einem 10, 15 Kilo Vorschlaghammer. Wenn man den ein paar Mal so über Kopf bewegt hat, dann ist auch direkt wieder Pause angesagt, also Atempause sozusagen. Mhm. Genau.
Oder zumindest bei uns beiden Hämpflingen.
Ja, das stimmt, Läufer halt. Ne? Witzig war ja auch die Sache, da gab es so ein Terrassengeländer oder war es ein Balkongeländer, ich weiß es gar nicht mehr. Da war so eine Holzbeplankung von außen dran und dann fing jemand an, das irgendwie auseinanderzuschrauben und wir haben dann aber die Methode Holzhammer irgendwie rausgeholt und dann ging das so flop, 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 flop.
So, genau.
Die Bretter da, genau, die Bretter daher, genau. Thomas Ziel war nicht zu weit, damit man nicht zu viel einsammeln muss.
Genau. Also das ist natürlich ein schmaler Grat zwischen Ernsthaftigkeit, weil du wirklich viel schaffen willst und du willst es auch gut machen. Also mir geht das immer so, ich bin da sehr ehrgeizig, ich will das, dann wird es auch ordentlichst die Baustelle verlassen. Also es wird sämtlicher Dreck wieder weggemacht etc. Aber du willst halt auch Spaß haben dabei, so ein bisschen, und den hatten wir, das muss man auch sagen.
Ja. Also, ihr habt ja auch gerade jetzt wieder gelacht und ich greife nochmal das Emotionale an. Das ist genau der Punkt, den du vor Ort brauchst, um zu verarbeiten. Das heißt, du gehst ja im Prinzip her und sagst, ich funktioniere, Punkt 1, aber Punkt 2, ich nehme mir den Spaß oder ich nehme mir der Spaß ist das falsche Wort, ich nehme mir die Energie aus dem, auch wie ihr habt gerade auch wieder gelacht, obwohl wir gerade ganz kurz vorher... Genau, dieses gute Laune und trotzdem, um damit sozusagen auch zu zeigen, hey, ich helfe dir, ich will dir was Gutes tun. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, womit diese Truppe auch insgesamt funktioniert oder überhaupt die Truppen funktionieren, die solche Sachen tun. Weil ohne diesen Spaß, wenn du könntest es nicht machen, wenn du alles in dich reinfressen würdest. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den die auch treffen. Das heißt, ihr habt so eben davon gesprochen, ihr habt abends Spaß und dann gibt's noch ein Bierchen und so weiter. Ja, das gehört alles dazu. Und das gehört auch zum Verarbeiten dazu. Genauso wie zum Verarbeiten dazu gehört, was du jetzt schon angedeutet hast, wenn man dann nach Hause fährt, drüber nachzudenken, ey, was war denn das? Was ist denn da eigentlich passiert?
Das kommt dann später.
Insbesondere, wenn du dann die Geschichten der Leute hörst, genau. Hm. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir weitermachen sollen.
Ich plaudere einfach noch mal so ein bisschen. Also das Ganze geht halt nonstop so, ne? Du kannst dich da beschäftigen ohne Ende, weil die finden auch immer noch mehr, was gemacht werden muss. Also wie der Axel schon gesagt hat, hier sollten eigentlich nur die Mauern stehen bleiben. Alles, was kein Mauerwerk ist, sollte halt weg. Und du findest halt immer mehr und so sind die Leute nonstop beschäftigt bis zu dieser kurzen Mittagspause. Da gab's Schnittchen.
Stulle ist der offizielle Begriff. Ja.
Genau. Also es gab Team Stulle und Team 5-Minuten-Terrine. Die gab es nämlich auch. Was natürlich clever gemacht ist für die Leute, die vielleicht dann doch mal frieren, weil wir reden über Winter und das sind teilweise Arbeiten, die halt nur draußen stattfinden. Wir hatten jetzt noch wettertechnisch einigermaßen Glück, aber ich stelle mir vor, es kann auch mal in Strömen stundenlang regnen und dann bist du vielleicht froh, wenn du mal so eine warme Suppe aufnehmen kannst. Also deswegen, es gab Team Stulle und Team 5-Minuten-Terrine. Das ist dann so eine Pause von einer Dreiviertelstunde oder so und dann geht's halt weiter, ne? Bis zum Nachmittag. Nonstop. Du kannst natürlich selber deine Pause bestimmen. Du kannst auch zwischendurch mal was trinken. Und wenn du Raucher bist, kannst du auch mal eine rauchen oder kannst auch mal einen Quatsch halten. Aber im Grunde genommen haben alle das Ziel, die gesteckten Aufgaben auch bis zum Ende dann zu schaffen.
Dass das dann fertig ist. Ich springe jetzt mal eben rein. Habt ihr von dem Besitzer dieses Hauses gehört, wie er weitermachen will? Also wenn das jetzt zurückgebaut wird, will er neu aufbauen oder verkauft er? Oder also ja. Ich sag mal,
er will neu aufbauen. An Ort und Stelle neu aufbauen. Genau. Er sagte, dass die Kinder trotzdem noch sehr gerne an dem Ort sind und glücklich sind. Und von daher wollen sie an Ort und Stelle wieder neu aufbauen. Ja. Hm. Viel mehr, ne, Axel, haben wir nicht mitbekommen. Hintergründig weiß ich da jetzt nicht
mehr
zu.
Ich glaube, das habe ich am zweiten Tag so ein bisschen mehr mitgekriegt. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dass eben die finanzielle Seite noch nicht klar ist. Und ich meine, wir reden jetzt nicht über die zweite Woche nach der Katastrophe, sondern über den 7. Monat. Und das muss man sich auch vielleicht mal für sich persönlich vorstellen. Man wüsste jetzt 7 Monate nicht, ob man das Haus wieder aufbauen kann oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein nervlicher Drahtseilakt, würde ich sagen.
Definitiv. Möchte ich nicht erleben. Ich sag's, wie es ist.
Genau.
Ja. Wir müssen auch bei all dem, was wir jetzt erzählen, weil wir es jetzt am Anfang vielleicht nicht erwähnt haben, was die Flutkatastrophe für Schäden angerichtet hat. Das ist ja immens. Das ist unglaublich. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, wie viele Menschen da gestorben sind. Ne? Das ist ja die allergrößte Tragödie. Man kann, glaube ich, also das habe ich an diesem Wochenende gelernt, man kann die Tragweite dieser Katastrophe, die kann man nur erahnen. Also das ist unfassbar. Das ist mir bewusst geworden, wenn man dann mal da ist, auch wenn es jetzt leider so spät und so lange danach ist. Aber man kann das überall noch fassen. Und das Materielle ist das eine, aber was sich da an Tragödien abgespielt hat, das wurde mal ganz kurz auch thematisiert. Das kann ich hier gar nicht erzählen im Podcast, was die uns für Stories erzählt haben, was die da in diesen Tagen erlebt haben. Das ist unbeschreiblich.
Gut. Lasst uns in eurem Tag erstmal weitermachen. Mhm. Nach dem Mittagessen seid ihr wieder in die Baustelle eingestiegen und habt weitergemacht. Wie lange ging es dann noch?
Ganz kurz, einfach vorm Haus, ne? Also
ja, klar.
Im Anhänger, da werden dann die Schnittchen ausgepackt, die werden da gegessen, dann wird ein bisschen gequatscht und getrunken und dann geht's weiter. Bis nachmittags, Axel, was war's?
Ich glaube, vielleicht so
Richtung 16 Uhr. Genau. Dann kommt die Heimfahrt halt.
Ist halt unterschiedlich lang. Haben ein relativ großes Gebiet. Ne? Also die fahren mal nur 5 Minuten. Manchmal fahren sie aber auch eine Stunde. Also das ist ein bisschen unterschiedlich.
Okay.
Dann die Fahrt ist die Rückfahrt.
Okay. Kurze Frage vorab. War die am nächsten Tag nochmal an gleicher Stelle?
Nein, wir nicht. Es gab noch einen kleinen Trupp. Die sind nochmal zum Sascha gefahren am nächsten Tag. Da waren wir aber nicht dabei. Also Axel und ich waren auf einer anderen Baustelle.
Gut. Okay, dann machen wir da nachher weiter.
Genau.
Okay, also 16 Uhr und dann seid ihr mit Eindrücken, wie viel Minuten, weil du es gerade ansprachst, zurückgefahren? Das waren, wie lang war der Weg?
Eine halbe Stunde, ja.
Auf jeden Fall. Und du kommst halt wirklich durchs Ahrtal durch an der Stelle, weil Altenburg ist nicht um die Ecke.
Direkt an der A entlang.
Direkt an der A lang und du siehst, ich glaube, Campingplatz Pützchen oder so ähnlich hieß der. Du siehst so ein einzelnes Gebäude da stehen und rundherum ist nur Matsch. Also da ist nichts.
Alles weg.
Nichts, kein Baum, kein Strauch, keine Blume, kein Grashalm, kein gar nichts. Dadurch, dass wir erst jetzt so spät nach der Flut da sind, vorher waren da die Müllberge. Also die haben da die Müllberge aufgetürmt, was ich so gehört habe, so 9 Meter hoch ungefähr. Mit Hausrat und ähnlichen Sachen. Und ja, also da, du kommst durch ein Gebiet und Thomas, ich glaube, es haben auch alle so ähnlich beschrieben, es sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Also wenn man jetzt Fernsehbilder kennt von Kriegsgebieten, es tut mir leid, dass ich das Wort verwende, aber ist klar, dass da niemand so mit dem Leben aktuell bedroht wird wie in einem Kriegsgebiet, das ist mir klar, aber von der Optik her, es sieht aus wie Kriegsgebiet und es ist 7 Monate her, ne? Und wir sind in Deutschland und nicht irgendwo in einer Bananenrepublik oder so, ne? Also Straßen funktionieren meistens, ne? Es gibt so oft da mal so mehr provisorische Brücken und so, aber Umleitungen teilweise, weil eben Brücken dann doch nicht mehr stehen oder irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Ja, genau, halbe Stunde sind wir zurückgefahren.
Und wie der Axel schon gesagt hat, ganz, ganz viele Häuser, die immer noch so aussehen, als wenn da nichts passiert wäre. Ne?
Ist vielleicht ja auch nicht. Ich hatte irgendwann, als ich mich mit dem Thema beschäftigt war, dass die Leute teilweise sich nicht trauen, an die Hilfsorganisationen ranzugehen, wie Tilos, also wie die Dachzeltnomaden, ist die so. Dann sagen,
hat da was mit Scham zu tun.
Ich will, genau, mit was auch immer die Gründe sind. Was mich jetzt interessiert, wie war denn in dem Bulli die Stimmung bei euch? Ich kann mir 2 Szenarien vorstellen, aber wie war es wirklich, als ihr zurückgefahren seid?
Szenario ausgelassen, würde ich sagen, weil das ist wahrscheinlich das eine Szenario, was du dir vorstellen kannst.
Genau.
Es oder? Gibt,
genau, das andere sagen, ist...
Ne? Bitte?
Es war ausgelassen eher die Stimmung, oder? Also
absolut. Also ich könnte nicht sagen, dass sie bedrückt war oder keine Frage. Also ich glaube, die Stimmung lebt davon, dass man wieder was Gutes geschaffen hat.
Ja, das so, ist ja auch so.
Alle, genau. Alle sind erfolgreich aus dieser Baustelle rausgegangen. Niemand hat sich verletzt. Es wurde gute Arbeit geleistet. Also du kannst ja dieses Produkt der Arbeit ja so fassen, weil es war nämlich vor dem Haus nichts. Und am Ende des Tages, also in diesem Fall, ich weiß gar nicht genau, wann die Dachzeltnomaden die Organisation, wann die das Zeug wegbringt und wann nicht. Weil am nächsten Tag, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, haben wir ja Schutt weggebracht. Hier nicht, das wurde von dem Haus abgelegt, getrennt nach, hatten wir ja gerade gesagt, nach Material. Und da siehst du das Produkt deiner Arbeit, ne, was wir da gerade gemacht haben. Und entsprechend war die Stimmung, also die war nicht bedrückt. Ich glaube, die Bauleiter oder der Bauleiter, in unserem Fall war es der Lutz, die machen das auch schon ein bisschen länger. Das ist für die natürlich auch jeden Tag immer wieder aufs Neue sicherlich beeindruckend, aber die sind das halt auch gewohnt. Ne? Und wir hatten natürlich auch die Mini und die Sandy im Auto. Das hat uns noch mal ein bisschen gute Laune gebracht. Also das war aber passend auch zu dem Zeitpunkt. Also es war wirklich passend, weil wir haben hart gearbeitet oder darf man auch am Ende stolz auf die Arbeit sein?
Ihr habt ja auch was Gutes getan, das ist alles gut. Ja. Also ich will das auch nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich will das gar nicht kritisieren. Es gibt nur 2 Szenarien, die nach solchen Einsätzen passieren. Typischerweise das eine ist, du ziehst dich völlig in dich zurück und es ist eine Nullstimmung in so einem Auto. Oder es ist halt ausgelassen und man freut sich über das, was man getan hat. Das sind ja die beiden möglichen, also da gibt es auch Grauschufen, aber die beiden typischen Szenarien. Deshalb wollte ich wissen, wie es bei euch war, wie ihr es erlebt habt. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Art.
Ja.
Weil ihr habt was Gutes getan, ne, an der Stelle. Okay. So, halbe Stunde Rückfahrt. Was passiert dann? Ihr seid dreckig wie die Schweine, gehe ich von aus?
Es ging doch, ne, oder? Also an dem Tag ging es.
An dem Tag ging es.
Fenster rausgerissen. Da geht's noch, ne? Es hat nicht geregnet an dem Tag.
Das hat einen Einfluss. Dann geht es eigentlich ganz schnell, Jan. Dann wird das alles abgestellt. Mhm. Die legen natürlich auch schon Wert drauf, dass die Autos halbwegs ordentlich wieder zurückgelassen werden. Also da soll einmal kurz drüber geguckt werden. Aber ansonsten, wir haben unsere Sachen gepackt und sind sofort
zurück. Die persönliche Schutzausrüstung, oder die Ausrüstung, die ihr gehabt habt, behaltet ihr die für den nächsten Tag oder wird die dann nochmal neu?
Haben wir kurz jemanden gefragt, ich weiß gar nicht mehr wen, und das nehmen die auch nicht so genau. Das kannst du machen wie ein Dachdecker. Du kannst halt entweder wieder zurücklegen in die Boxen und dir morgen wieder neu holen. Oder die haben auch solche Fächer, die kannst du sogar mit deinem Namen beschriften. Kannst du dann deine Hausschuhe für die Schule oder irgendwas reinlegen. So haben es Axel und ich gemacht. Wir haben die Helme da reingelegt, dass wir am nächsten Tag dann die gleichen Helme wieder nehmen. Kannst du halt mit dem Dachdecker, das nehmen die nicht so genau.
Ja. Gab's Duschen?
Mhm. Ja, gibt's.
Duschen gab's, die haben wir aber nicht gesehen.
Doch. Also der Duschcontainer, wenn du, wo die Autos sind, gerade weiter durch. Da gibt's einen Dusch, da gab's einen.
Ja, aber ich habe die nicht.
Also von innen.
Von innen. Ja, okay. Ich habe sie von innen nicht gesehen.
Ja, ich meine, da wollen ja viele Leute duschen, ne? Und wir hatten ja Dusche dabei, dachte ich jedenfalls. Ja. Und
Moment, was meinst du? Kommen wir gleich drauf. Ich frage gleich nach.
Wir kommen noch auf Camping-Themen. Das habe ich auf gehört. Ganz wichtige Camping-Themen. Camping für Anfänger.
Ja. Okay. Und insofern haben wir gesagt, komm, wir müssen jetzt wirklich nicht den Leuten da die Dusche streitig machen und das warme Wasser. Wir haben weiter selber warmes Wasser und dann können wir das
Hätte auch bedeutet, Morgen schon unsere frischen Sachen, unsere Duschsachen, hätten wir dann alles mit hoch zur Schule nehmen müssen. Runter. Hätte man da deponieren können. Aber für uns war es jetzt einfacher zu sagen, wir steigen aus dem Bulli aus, gehen zum Camp hoch und duschen eben in unserem eigenen Mobil.
Okay.
Dann hast du da deine frischen Sachen. Also ich fand es auch angenehmer, so die Idee.
Ja. Die Idee fand ich auch angenehmer.
Ja, dann erzähl mal, warum die Idee nicht gefruchtet hat. Ich bin sehr gespannt.
Also ich habe schon morgens zum Thomas gesagt, also ich habe ja dieses Glücksrad an der Heizung. Mhm. Das heißt, da gibt es so eine Einstellung für Heizung und es gibt noch eine Einstellung für Heizung und Warmwasser, also 60 Grad Warmwasser. Und die habe ich gewählt, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen CO2-Wolke zusätzlich verursacht, damit ich dann quasi, wenn ich zurückkomme, auch direkt duschen kann und nicht erst auf warmes Wasser warten muss. Und ich hatte schon am Morgen gesehen, dass es gelb blinkte. Und dann habe ich die Heizung nochmal ausgeschaltet und nochmal eingeschaltet. Und dann blinkte sie auch nicht. Und dann wollten wir auch los. Und da ist ja morgens, haben wir gerade ja auch erzählt, so ein bisschen Hektik. Und ja, und als wir wieder kamen, blinkte sie wieder.
Okay.
Ich denke, der Kühlschrank hat in der Zeit auch nicht allzu viel Strom verbraucht, weil es war doch relativ frisch in meinem Wohnmobil. Und wie sich rausstellte, war ich mit zwei leeren Gasflaschen angereist oder mit zwei fast leeren Gasflaschen. Eine war scheinbar noch nicht ganz leer.
Aber wir können die Geschichte ja noch toppen.
Und und dann habe ich das dem Thomas erzählt und der Thomas ist natürlich Samariter.
Großzügig, wie er ist.
Der hat ja natürlich eine Gasflasche geliehen.
Ich habe ja auch zwei an Bord.
Ich habe ja noch eine volle Achse. Ich gebe dir meine volle Gasflasche. Habe ich also freudestrahlend.
Ich muss dazu sagen, ich habe eine Gasflasche aktuell angeschlossen. Da läuft dann die Heizung und die Küche drauf und so weiter. Und die vordere, die war gar nicht angeschlossen. Die nehme ich dann noch in aller Regel, also in dieser Konstellation im Sommer, nehme ich die dann fürs Grillen oder wie auch immer. Die war nicht angeschlossen und die war auch definitiv gut gefüllt. Die habe ich dem Axel dann in die Hand gedrückt. Ich sage, hier, hast du eine Gasflasche. Ja. Werd glücklich damit.
Du hast jetzt gesagt, in der Regel gut gefüllt.
Das war so.
Die war voll.
Ja, genau.
Okay.
Und dann habe ich die auch angeschlossen und wir hatten so ein bisschen Zeitstress. Es war schon mindestens 17 Uhr und jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde zu warten, bis das Wasser wirklich 60 Grad erreicht hat, dann wäre es mit dem Duschen doch relativ knapp geworden und zum Abendessen gehen und so weiter. Also habe ich ein bisschen abgewartet, ich weiß nicht, Viertelstunde vielleicht und habe dann mal gefühlt, es kam tatsächlich auch warmes Wasser, bin dann duschen gegangen und ich habe dem Thomas erzählt, ich habe mich mal so ein bisschen für das Thema Eisbaden interessiert. Also als ich dann die Seife abgemacht habe, habe ich mich daran erinnert, weil das warme Wasser war schon eher alle. Ist dann sehr, alle. Sehr erfrischend. Also Wasser kam natürlich, aber warm war es halt nicht.
Es heizt nicht genügend auf in der kurzen Zeit.
Genau. Und dann ja, ich weiß nicht, Thomas, ich glaube, danach ging es auch relativ flott dann wieder zum Abendessen.
Zum Abendessen, genau.
Da gab es ja Burger, hatten extra Burger gemacht, auch wieder Burger. Vegane Burger, Patties und so. Also, dass auch Leute, die eben kein Fleisch essen, keine tierischen Produkte essen, dass die dann auch versorgt sind. Also, genau. Und dann Abendrunde, Und ach so, das bei dem Abendessen ist natürlich übrigens wieder genauso. Also es steht dann da schon. Das heißt nicht, dass man sich als der erst First Come, First Surf irgendwie, sondern man wartet. Genau, das ist das Signal, dass man sich dann da anstellen kann. Und dann aber auch was kriegt. Also gab genug. Also man muss auch nicht der Erste sein, oder Thomas? Also da.
Nee, absolut. Da wurde auch immer wieder nachgelegt. Also, nee, absolut. Mhm. Sehr schön. Da kannst du ganz entspannt bleiben. Ja, es gab wieder eine Abendrunde. Diesmal waren wir ja mehr oder weniger mitten in der Geschichte drin. Genau. Mhm. Ein bisschen mehr verstanden, was es bedeutet. Und ich weiß gar nicht, ob es da was Besonderes noch zu erzählen gibt, Axel. Außer, dass ich mich dann, da wird dann gefragt, wer am nächsten Tag die Autos fährt. Und da hat sich keiner gemeldet für ein Pickup mit einem Anhänger. Also es ist Voraussetzung ist natürlich, ein Führerschein mit Anhänger, also Befugnis, einen Anhänger zu fahren.
Und haben wir ja, wir sind ja alt genug.
Genau. Und nach zweimaligem Nachfragen nochmal, kann denn irgendeiner den Pickup morgen fahren mit Anhänger, habe ich mich dann dazu bereit erklärt. Also war ich für den nächsten Morgen als Fahrer eingeteilt. Mhm. Ja, das erzählen wir dann gleich später noch, genau.
Genau. Mhm. Ja, wir hatten vielleicht kleiner Spoiler an der Stelle, dann noch einen Termin an dem Abend. Also ach ja. Für uns war der Abend noch nicht vorbei, sondern wir mussten noch hart arbeiten und zwar für euch. Wir haben nämlich noch ein Interview gemacht mit dem Thilo und dem Dennis. Aber das spiele ich jetzt nicht eben kurz ein, sondern das hört ihr dann in einer anderen Episode, und zwar in der 23.
Genau, weil die beiden haben wirklich so unfassbar viel zu erzählen, dass es absolut eine eigene Episode benötigt und rechtfertigt. Und wir sind sehr, sehr stolz und froh, dass sie sich die Zeit dafür genommen haben. Mhm. Weil die haben halt auch, das wird dann auch in dieser Episode auch Thema sein, die haben halt auch lange Tage, harte Tage, weil die sind zumindest an unseren Tagen immer morgens auch da, in aller Regel und auch abends. Und von daher war das echt cool, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben für diese Podcast-Episode.
Ich würde ja jetzt sagen, es ist cool, dass wir uns die Zeit für sie genommen
sehr drauf.
Haben. Ja. Oh, da freue ich mich total drauf und am liebsten würde ich ja schon vorhören. Ich weiß noch nicht, ob ich an die Datei rankomme, Axel. Mal sehen, wo du die ablegst. Top Secret. Top Secret. Okay, dann warte ich auf die 23 und alle Zuhörer können dann auch dazu hören, was Thilo und Dennis was, ne, zu sagen haben.
Genau.
Ja, aber ihr habt andere O-Töne noch mit aufgenommen, oder? Ist das schon ein Thema jetzt oder sollen wir das später machen?
Das könnten wir jetzt mal machen, ne? Oder?
Ja,
können wir gerne machen. Und zwar, Thomas, willst du vielleicht kurz mal vorstellen, wer die junge Dame ist, die wir gleich hören?
Ja, die Jessie ist eine junge Dame, wie du schon gesagt hast, 20 Jahre jung. Und die ist schon eine ganze Weile im Camp, ich meine so um die 3 Monate. Und hat halt entsprechend viel zu erzählen und hat auch sicherlich schon viel erlebt. Und das ist das Schöne, dass man einfach auch über die Generationen hinweg da ins Gespräch kommt. Also es gab noch so eine junge Dame, ich will jetzt nicht wieder sagen junges Mädel, aber weil ich an diesem Abend die beiden angesprochen habe, die Jessie und ihre, ich sag jetzt mal Freundin oder wie auch immer, die haben sich ja da kennengelernt und habe gesagt, was habe ich noch gesagt? Was treibt euch hierher?
Euch
jungen Mädels. Mhm. Und dann guckte mich die Freundin von der Jessie an. Und was treibt dich, alten Sack, hierher? Hat sie mir direkt den Konter verpasst. Was natürlich richtig so ist, im Kern heißt das natürlich, ja, klar, die Frage wäre eigentlich eh überflüssig gewesen. Im Grunde genommen wollen alle nur helfen. Meine Frage zielte halt nur darauf hin ab, weil ich ja eine Tochter habe im gleichen Alter und die schon einfach mal den Antrieb von den beiden mal erfahren wollte, ne, was sie antreibt, da in so jungen Jahren auch teilweise so viel Zeit da zu verbringen. Ja, das hat sie uns erzählt und das werden wir jetzt auch gleich hier nochmal hören können.
Aber erst gleich, denn es gibt noch jemanden und du hast es schon angesprochen, es gibt ein großes Altersspektrum sozusagen da. Ich hoffe, der Ralle ist mir nicht böse, dass ich das so sage, denn er gehört sicherlich eher zu der Generation Ü50 und genau, also ist insofern schon deutlich von der Jessie entfernt und wir haben ihn kennengelernt, er kommt aus Berlin und war unser Wohnmobilnachbar, denn er stand zusammen mit seinem Kumpel Yeti neben uns und ja, wir hören einfach mal rein.
Drück einfach mal auf
Aufnehmen. Ja, hallo Jessie. Der Thomas und der Axel, die waren ja hier bei uns im Camp bei den Dachzeltnomaden. Und hatten uns ja angesprochen, ob wir einen kleinen Podcast machen wollen für sie. Ja, Dachzeltnomaden, wie bist du eigentlich hier zugekommen?
Ich hatte letztes Jahr 3 Monate Zeit und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt im letzten Monat? Noch mehr reisen wollte ich einfach nicht. Und dann bin ich über Instagram darauf gekommen, dass man hier bei den Dachzeltnomaden mithelfen kann. Und ja, seitdem ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte dann unbedingt immer wieder hierher kommen. Einmal geholfen, da muss man einfach wiederkommen. Die ganzen Geschichten von den Leuten zu hören und ja, denen einfach wieder eine Perspektive zu geben, dass es weitergehen kann. Und dann war ich im Januar dieses Jahr wieder da und wollte eigentlich gar nicht mehr nach Hause. Da habe ich entschieden, komm, ich gehe jetzt 3 Monate hierher und helfe mit.
Das ist eine spannende Geschichte. Bei mir war es eben etwas anders, aber es macht ja auch echt Laune hier, mit den Leuten zu arbeiten, so wie du sagst, die Leute zu treffen und mit denen hier zu arbeiten und dann die Freude der Betroffenen zu sehen, denen man helfen konnte, das ist schon cool. Ja. Naja, bei mir, wie gesagt, war etwas anders gewesen. Ich muss seit September vergangenen Jahres nicht mehr arbeiten und hatte erst noch ein bisschen gesundheitliche Probleme am Fuß. Und ja, wo es mir dann immer besser und besser ging, da habe ich so mal laut drüber nachgedacht, irgendwas möchte ich gerne machen. Und habe dann eben über Presse dann auch gerade mitbekommen, dass hier noch so viel zu tun ist. Und hat sich auch bestätigt, wenn man hier ist. Und ja, und die Leute so ein bisschen das Gefühl bekommen haben, auch in Vergessenheit geraten zu sein. Denn es berichtet keiner mehr über diese ganze tragische Geschichte hier, über diese Flutkatastrophe. Ja, und habe ich immer so weiter nachgedacht gehabt und habe auch unter anderem mit meiner Tochter darüber gesprochen. Die ist 23 und wir unterhalten uns über ganz, ganz viele Sachen halt eben auch über sowas und dann hat sie gesagt, oh, Mensch, Papa, da kannst du nicht einfach hinfahren und alleine und das läuft nicht. Ich sage, naja, ein bisschen belesen bin ich auch und wusste das schon, dass man nicht irgendwen anschließen sollte und habe halt so gesagt und sie ist ja so eine auch so eine Social-Media-Maus und hatte mir da so einen Bericht aus YouTube gebracht von, ich weiß ja nicht, ob das ein Kanal oder eine Sendung ist, Puls. Da war ein Reporter, 20 Minuten oder 25 Minuten war der Bericht und der hat mir echt toll gefallen und so wie die auch über die Dachzeltnomaden gesprochen haben. Ja, und weil sie eine Pfiffi ist, hat sie mir dann auch noch gleich hinten ran die Helferformulare und alles, was dazugehört bei den von den Dachzeltnomaden und Anmeldeformulare und so weiter mitgeschickt. Ja, und das fand ich auch total professionell, was die da geschrieben haben. Und die ganze Seite auch ist sehr professionell und ja, da habe ich dann richtig Bock gehabt, hierher zu kommen.
Ja, ist ja auch super organisiert hier alles. Also man kann ja, da kann ja wirklich jeder kommen und helfen, egal was man machen möchte, auch wenn man nur in der Küche hilft oder ja, alles super freundlich. Passt einfach.
Ja, ist auch spannend einfach, dass man sofort in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Und egal, wie alt man ist, ob man Männlein oder Weiblein ist, alle sind so freundlich und sie, desto keiner guckt was du für Schuhe anhast, oder außer wenn es um Arbeitsschuhe geht. Die müssen natürlich Stahlkappe haben und durchtrittssicher sein, aber so, weißt du, was ich meine, diese Markenaffinität von irgendwelchen Leuten, auch wenn du woanders hinkommst, so, weiß ich nicht, zu deiner, zum Geburtstag von irgendwelchen Leuten, da sind dann wieder andere und dann, ach, kick mal, was ist denn das für einer oder so, das gibt's ja hier überhaupt nicht. Und das ist mir halt auch besonders positiv aufgefallen. Ja, und das Ganze, was hier gemacht wird, diese DZN, Dachzeltnomadenhilfsorganisation, die läuft richtig gut, glaube ich. Und dafür, dass diese Organisation ja erst ein halbes Jahr am Start ist, da ist schon unheimlich viel gemacht worden. Und ja, eigentlich die Woche kommen ja durchschnittlich 3-4 Mal hier irgendwelche Betroffene an oder irgendwelche anderen Leute, die spenden wollen und die einfach nur mal sagen, Danke sagen wollen oder sowas. Du bist ja nun schon länger hier, das ist dir doch bestimmt auch so schon ergangen. Es ist immer wieder was los hier, ne?
Ja, es kommt immer jemand vorbei und bedankt sich irgendwie oder ja, ist keine Ahnung, ist halt mega, mega dankbar dafür, was wir hier rocken und nichts dafür wollen, einfach nur helfen wollen. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie die Leute da wieder aufblühen, wenn wir dort waren und geholfen haben, wieder irgendwie eine Perspektive bekommen, was sie da draus machen können.
Ja, und da passieren wirklich so bewegende Sätze, fallen da so wie letztens, war ich in einem Haus von einer Betroffenen und die waren auch so zufrieden und wir standen da so gerade in einer kleinen Gruppe, ja, weil wir mehr oder weniger fertig gewesen sind mit unserer Arbeit und dann wurden wir doch nochmal gebeten, nochmal irgendwas umzustellen oder so, ob wir das auch noch machen könnten. Und für uns war das eine totale Selbstverständlichkeit und die, ja, ich schätze, 30-jährige Tochter hat zu ihrer Mutter dann gesagt, ja, gucken wir mal, das sind doch alles Engel, nur ohne Flügel. Also sowas heutzutage noch zu erleben, das ist wirklich sehr bewegend auch. Ja, und hilft einem auch und man ist dadurch noch mehr motiviert, ja, hier mit allen anderen anzufassen und einfach zu helfen, so wie du gerade gesagt hast, einfach nur zu helfen.
Ja, du sollst einfach nur Reproduktion.
Ja, also ich habe es nicht bereut, hier gewesen zu sein.
Ich auch nicht.
Und deine Zeit, du hast ja noch eine Weile bis Ende April. Bei mir geht meine Zeit jetzt Ende Februar zu Ende, zunächst erst einmal. Aber ich bin mir sicher, ich werde hier wieder herkommen und nochmal neu Hand anlegen. Denn zu tun ist hier noch ganz, ganz viel.
So, da war ich 2 Monate im Koma. Passt, oder?
Passt absolut, wow. Oder?
Vielen Dank, das Jesse passt. Und Ralle, für den Einspieler.
Also ich habe Gänsehaut.
Den wir uns von den beiden gewünscht haben. Und ich glaube einfach, die beiden symbolisieren so viel von dem, was wir da erlebt haben. Also wir hatten es gerade schon angesprochen, diese Vielfältigkeit an Generationen. Und dass die Leute auch aus allen Teil Deutschlands herkommen, ne? Das ist auch sehr auffällig. Das ist beeindruckend.
Bayern war da, ja. Schwarzwald war vertreten, ne, als wir jetzt da waren. Genau.
Also Gänsehaut, wenn man das auch so hört. Und ich sag mal, die haben das ja spontan jetzt aufgenommen und wir bitten da einfach mal auch um Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Ich glaube, das ist aber in dem Camp-Leben ja so, dass man da auch kein ganz ruhiges Fleckchen irgendwo finden kann, außer man geht dann vielleicht in sein eigenes Wohnmobil, oder? Also von daher waren jetzt Hintergrundgeräusche und wir bitten einfach, das mal zu entschuldigen. Und ich glaube, die O-Töne an sich sprechen da für sich.
Man muss da vielleicht auch dazu sagen, wir waren beide sehr gut ausgestattet, Axel und ich. Wir haben beide unsere Aufnahmegeräte mitgehabt. Ich bin sogar so weit gegangen, ich habe mein Gerät mit im Rucksack gehabt und mit auf die Baustelle genommen. Nur ich habe keine einzige Sekunde aufgezeichnet. Und das hat halt verschiedene Gründe. Also auch im Camp nicht. Also im Camp war es eher so diese Geschichte, dass ich, wenn du dich mit jemandem unterhältst, denkst du es vielleicht als Podcaster-Mensch, das würdest du jetzt gerne so vielen anderen zugänglich machen, was der dir gerade erzählt hat. Aber dann gehe ich ja nicht her und sage, ich hole mal hier mein Aufnahmegerät, erzählst du mir das bitte nochmal. Weil er hat es mir jetzt gerade erzählt und das ist auch gut so. Ich habe das halt mitgenommen mit meinen Gedanken. Und die andere Geschichte auf der Baustelle, da habe ich in meiner wirklich relativ naiven Wahrnehmung gedacht, vielleicht könnte man da ja was aufzeichnen. Aber das ist, also mir kam es so vor, ich weiß nicht, der Axel wird es gleich auch nochmal beschreiben, wie er es empfunden hat. Wir haben da ja auch kurz drüber diskutiert, aber ich glaube, das wäre so sehr unpassend gewesen, da jetzt noch irgendwie gerade auch vielleicht von den Betroffenen, auch wenn es schon 7 Monate her ist, nochmal zu fragen, ob man da irgendwie Stellungnahme oder irgendwie was haben könnte. Hm. Ich fand es unpassend und ich habe es mich quasi nicht getraut und ich wollte es auch nicht. Wir haben es zwar mal diskutiert, es wäre irgendwie auch schön, das vielleicht, wie gesagt, anderen zuträglich zu machen, aber es passte irgendwie nicht. Oder wie hast du das empfunden, Axel?
Ich würde einfach mal so sagen, wir beiden waren primär als Helfer da und nicht als Podcaster. Also wir sind jetzt nicht als Podcaster irgendwie ins Ahrtal gefahren, um einen Podcast aufzunehmen, sondern wir sind im Primär dahin gefahren, um zu helfen. Und das passt einfach nicht, wenn man dann plötzlich tata da irgendwo ein Aufnahmegerät rausholt, das... Wie gesagt, das ist genauso, als wenn du auf einer Party auf einmal irgendwie ein Aufnahmegerät rausholst und sagst, stopp, ne, mach, erzähl nochmal für meinen Podcast. Der fällt aus allen Wolken. Ne? Also, das haben wir ganz bewusst nicht gemacht und
ich glaube, die paar Minuten hätten es jetzt nicht geschadet. Darum geht es nicht. Ne? Dafür haben wir so viel angepackt, aber situationsbedingt ist es wert.
Ich glaube, das war die richtige Entscheidung von euch und ich glaube, dass die. Darum ging es nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Darum ging es überhaupt gar nicht. Und das wäre nett gewesen, vielleicht das ein oder andere zu haben, jetzt gerade für mich, für die Hörer und so weiter. Aber das war nicht Ziel der Sache. Ziel, wir wollten nicht chillen.
Ja,
ne? Genau.
Von daher, gut. Okay, dann lass uns mal wieder in das Wochenende einsteigen, also retour gehen. Und dann kam die zweite Nacht. War es nochmal windig oder ging es dann? Weil nee. Da war ja noch mal was angekündigt. Da waren wir ja beim Z wie Zeynep, glaube ich.
Ja, richtig. Oder aber wir waren noch gar nicht, wir waren noch, also es war wieder schön warm in meinem Wohnmobil.
Genau.
Es war wieder schön warm gewesen. In meinem Wohnmobil.
Genau.
Und mein Herz atmete auch Dankbarkeit dem Thomas gegenüber, dass ich nicht frieren musste.
Bei mir eigentlich auch soweit, bis ich dann irgendwie ich kommuniziere ja sehr gerne mit meiner Heizung per SMS, mit der Truma. Was übrigens, das kann ich nochmal erzählen, also das ist jetzt ein kleines Campingthema, was mir am Samstag sehr, sehr gut gefallen hat. Die Tatsache, dass ich nicht wie der Axel morgens schon quasi auf warm Wasser gestellt habe, sondern ich habe, also während der Rückfahrt, der Transfer von der Baustelle zurück zur Basis, habe ich der Truma eine SMS geschickt, bitte jetzt warm Wasser anmachen auf, Eco oder Hot. Und dann hat die halt in dem Moment angefangen vorzuheizen und dann hatte ich halt eben warmes Wasser. Also das zum Thema SMS-Kommunikation. Aber jetzt kommt das eigentliche Thema. Es war dann eben Samstagabend, relativ spät schon, weil wir hatten ja den Podcast aufgenommen und ich weiß nicht, vielleicht schon 11:30, keine Ahnung.
Nee, eher 23 Uhr, also es war schon
ein bisschen. Oder eher 23 Uhr und ich bekam eine SMS von der Truma, Fehler, ich müsste sie jetzt nochmal aufrufen, Fehler, und dann gibt es ja so einen Buchstabencode, 517H ist der Code und da steht dann auch als Erklärung, Gasflasche leer oder Schnellverschlussventil, bla bla bla. Und ich ahnte schon, was kommen würde und schrieb dem Axel sofort. Ich sag, shit,
ich brauche meine Flasche.
Ich glaube, jetzt ist meine Flasche leer. Und bin dann sofort raus und habe hinten den Gaskasten aufgemacht und habe die Bänder losgemacht und hab die hochgehoben und die war halt federleicht. Ja, und somit kann man jetzt verraten, dass wir 2 Wohnmobile mit 4 Gasflaschen waren, wo im Prinzip nur eine einzige Flasche war nur gefüllt.
Ja.
Und der Axel war natürlich. Und
habt ihr dann gelost oder wie habt ihr das dann gelöst, das Problem?
Natürlich habe ich aus Höflichkeitsgründen, nein, ich hätte dem Axel die wirklich, ich habe gesagt, behalt die, es ist kein Problem. Aber Axel wollte sie mir unbedingt zurückgeben, er wollte unbedingt frieren.
Ich habe nicht gefroren, aber...
Aber der Unterschied auch zwischen uns beiden war, der Axel sagte, ich habe sogar einen Schlafsack dabei. Also.
Ja. Und das war auch so. Ja, also genau. Also das war natürlich klar, ist Thomas Flasche und ich, Depp, bin ja mit zwei leeren Gasflaschen angereist und das war klar, dass der Thomas seine Flasche...
Ich könnte jetzt sagen, dass ich ja, als wir noch diskutiert haben und mein Auto quasi in der Bereitschaft stand, ich wäre auch nur mit einer Flasche gefahren und die wäre auch nur dreiviertel voll gewesen. weil die andere nämlich hier gerade zu Hause steht als Reserve für unseren Backofen, der nicht existiert.
Das muss man schon mal hinkriegen, also von vier Gasflaschen drei leere zu haben.
Ja, das ist Respekt. Ihr seid Profis.
Also Axel hatte eine etwas unterkühlte Nacht, würde ich mal sagen.
Die Nacht ging eigentlich. Also ich habe mir beide Zudecken genommen, die wir hinten haben. Und das ging eigentlich ganz gut. Aber morgens, als dann das Handy geklingelt hat.
Das Aufstehen.
Die Motivation, jetzt diese Bettdecke beiseite zu legen, wie ich auf dem Innenraumthermometer groß, gesehen habe, 7,5 Grad war es also in meinem Wohnmobil.
Das heißt auch, alle Klamotten sind kalt, ne?
Da warst du doch gedanklich bei den beiden Zeltern hinter uns.
Da war
uns,
ich ne? Bei Katrin und Micha,
Und Micha, genau.
Ja. Ja, genau. Nee, aber eigentlich, das Schlafen ging eigentlich gut, also es war kein Problem.
Ja, das heißt, die Regeneration hat stattgefunden.
Mhm.
Gut, dann seid ihr wieder zu Fuß runter, vermute ich, und dann gab es die Frühstücksmusik und das gute Frühstück.
Mhm.
Genau.
Ist das so richtig?
Ja.
Genau.
PSA-Schulung. Also, du hattest noch was Besonderes, Thomas?
Ja, ich hatte jetzt, dadurch, dass ich mich als Fahrer angeboten hatte, dann so ein bisschen... Ja, draußen schon so ein bisschen was zu tun. Ich hatte dann den Bauleiter, den Lutz
gefragt, was macht man? Corona-Test haben wir natürlich vergessen. Es gab wieder Corona-Test.
Genau.
Ja. Für jeden.
Da war dann die Frage, was tut man? Was muss man mit den Autos noch vorbereiten? Und dann haben wir hier auf dem Pickup, den ich nachher gefahren bin, haben wir noch ein paar Schubkarren draufgepackt und die abgespannt mit Spannbändern und so. Da war noch ein bisschen was zu tun, dass die Autos dann vorbereitet sind, weil das ja dann eben ganz schnell irgendwie losgeht. Also das muss vorher alles fertig sein.
Mhm.
Und dann gehen die Türen von den Autos auf.
Wie ist das mit dem Werkzeug? Ist das Werkzeug dann auch schon verladen, alles?
Das ist schon alles in den Anhängern hinten drin, ja.
Okay.
Und die haben auch wirklich alles?
Alles.
Ja, und ist es immer das gleiche Werkzeug, was man mitnimmt? Also nicht identisch das gleiche, die gleiche Seriennummer der Maschine, sondern ist immer alles dabei für verschiedenste Arten von Einsätzen? So rum müsste ich das
sagen. Das kann ich jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, weil wir dafür zu wenig jetzt erlebt haben. Ne?
Okay.
Ich kann einfach, also was wir, glaube ich, sagen können, Axel gibt mir da recht, also für die Einsätze, die wir hatten, so als Beispiel genannt, da muss was durchgesägt werden. Ja, dann kommt eben eine Akku, wie nennt man, Fuchsschwanz, eine Säge, so eine Akkusäge. Oder wenn du eine Handkreissäge brauchst, dann kommt eben eine Handkreissäge. Mhm. Und für
Akkuflex, Akkuscheinwerfer, genau. Stromaggregate mit Kabeltrommeln und so weiter. Also ja, die Ausstattung ist gigantisch, würde ich sagen. Also,
zig Bohrhämmer zig natürlich. Bohrhämmer,
wo genau. Kommt die denn her? Wisst ihr das? Also ich sag mal, ich will jetzt nicht dem der Folge 23 vorgreifen.
Wird das da drin? Hört gerne mal in die kommende Folge mit Thilo und Dennis rein. Da wird es ziemlich gut erklärt, wie das Ganze entstanden ist. Aber du hast es im Prinzip schon.
Ich habe es befürchtet, dass ihr es heute nicht erzählt. Mann.
Aber es ist wirklich spannend, weil das Werkzeug. Ich glaube, jeder, der ein Hobby-Handwerker ist, weiß, gutes Werkzeug ist die halbe Miete. Und das ist hier auch der Fall, weil du nämlich im Grunde genommen, weil da wahrscheinlich keine Wünsche offen bleiben. Also für jeden Fall gibt es eine Lösung und ein Werkzeug. Und das ist gut gepflegt. Und da wird auch penibelst darauf geachtet, dass Meißel von den Bohrhämmern, wenn die stumpf sind, dann kommen die in einen orangenen Eimer. Das bedeutet, die sind stumpf, die müssen geschliffen werden. Und so wird das Werkzeug versucht, bestmöglich zu pflegen und sortiert zu halten. Es ist auch so, dass am Ende an der Baustelle wirklich dann auch penibelst die Kästen wieder eingeräumt werden, geguckt wird, wo fehlt noch irgendwie was. Dann kommen die Kästen auch wieder so in die Anhänger, wo sie vorher waren, da gibt es dann immer Leute, die haben da ein bisschen mehr Überblick. Also ich wusste jetzt im Grunde genommen nichts, aber wie auch nach 2 Tagen.
Ja, kein Thema.
Aber da gibt es dann Leute, die sagen, nee, das muss in den Hänger, nee, das muss in den Hänger oder wie auch immer. Oder nimm das nicht aus dem Hänger und keine Ahnung. Hm. Es wird schon versucht, da richtig strukturiert auf das Werkzeug zu achten.
Hm. Sehr gut. Ja. Wo seid ihr denn dann hingefahren?
Wir sind nach Schuld gefahren. Also das ist der Ort, eigentlich der Nachbarort. Also da ist man ruckzuck. Wie lange sind wir gefahren? Mhm. Einmal runter ins Tal. 10 Minuten vielleicht. Mhm. Sind wir zur Baustelle gefahren. Mit fast der gesamten Mannschaft. Ne?
Also knapp 20 war, Leute, ne? Mhm.
Genau. Das war jetzt nicht so wie am ersten Tag, wo es ein bisschen zweigeteilt war. Also hier war es so, dass fast alle zu dieser Baustelle gefahren sind. So eine Handvoll sind noch woanders hingefahren, mal zwischendurch. Die sind aber dann auch später noch dazugekommen. Das wird immer so ganz spontan gemacht. Wenn auch irgendwo Kleinigkeiten zu tun sind, dann fahren da noch mal eben 5 Leute hin und machen das noch. Ja, genau. Axel, wolltest du es kurz erzählen, was uns da erwartet hat?
Ja, gern. Da war ein neueres Gebäude und das sah eigentlich ganz tipptopp aus von außen. Ne?
Also, von außen sah das echt gut aus, ja.
Daneben war so ein Fachwerkhaus, da hatte man den Eindruck, da vielleicht schon was passiert, aber das Haus sah eigentlich super aus. Aber das Problem war, dass das Wasser da so bis halbe Höhe Erdgeschoss stand. Also sagen wir mal halt so grob einen Meter hoch im Erdgeschoss. Und dass der Außenputz deshalb entfernt werden musste, weil da eben Schadstoffe drin waren. Also es ist ja nicht nur Wasser gewesen, das wäre wahrscheinlich weniger schlimm gewesen. Also manche sagen ja, es gab 1850 schon mal so eine Flut, ja, mag alles sein, aber da hatten die halt auch noch keine Erdöltanks und auch vielleicht keine Chemieanlagen irgendwie da und so weiter. Also da, das ist einfach so, dass wir heute natürlich auch viele Gefahrenstoffe haben einfach und die sind halt auch alle in der A geschwommen und Klärwerke übergelaufen und. Genau, und deshalb musste der Außenputz nach Gutachterinformation dann da entfernt werden. Das war die Hauptaufgabe.
Es gab noch eine Nebenbaustelle. Es musste das ganze Badezimmer entkernt werden. Mhm. Also alle Fliesen von den Wänden. Im Grunde genommen war auch der ganze Innenbereich, also ich war auch erschrocken darüber, also weil Axel gerade sagt, von außen sah das Haus eigentlich tipptopp aus. Wenn du reingegangen bist, es war innen halt auch komplett Rohbau.
Ne? Genau.
Rohbau. Also der Estrich war raus, die Leitungen waren halt alle freigelegt, der Putz von den Wänden, also wirklich Rohbau. Und es
Staubschutztüren, so diese genau. Diese Folientüren, die man so mit dem Reißverschluss zumachen kann.
Und es war jetzt noch unsere Aufgabe, dieses Badezimmer halt auch nochmal zu entkernen. Mhm. Das hat eigentlich auch den ganzen Tag in Anspruch genommen. Da haben 2 Personen hauptsächlich da die Fliesen von den Wänden gestemmt mit den Bohrhämmern.
Ja, manche Sachen sollten nicht kaputt gehen. Ne? Wie du schon beschrieben hast, das wird vorher geklärt, was da gemacht werden soll.
So Marmorbänke waren da irgendwie, die mussten, glaube ich, irgendwie geschützt werden. Irgendwie sowas war da, ja. Es war nicht unsere Baustelle, also ich habe da zwar mitgeholfen, mitunter die Fliesen wegzuschippen, weil die haben so unglaubliche Fliesen, soll man sagen, Berge erzeugt durch das Stemmen und konnten dann da selber schon nicht mehr kaum noch stehen mit ihren Leitern und so weiter. Und dann habe ich da irgendwann mit der Schaufel angefangen, diese Fliesenreste, also diese, das sind ja ganze Berge gewesen, mit Eimern rauszutragen. Mhm. Dann haben wir die alle draußen auf übrigens den Kippanhänger, den ich gefahren bin. Also da haben wir es dann alles draufgepackt, den ganzen Bauschutt. Und Axel und ja, eigentlich mehr Axel, also ich habe ja viel so geschippt, ich habe viel Bauschutt weggeschippt, aber Axel hat sich hauptsächlich an einen Teil dieser Außenfassade gemacht, die mit einem Bohrhammer abzuhämmern.
Ja. Bevor wir da loslegen konnten, würde ich ganz kurz zurück, denn die Eigentümerin, die hatte Brennmaterial gelagert und zwar dieses so ein gepresste Sägespäne, zum Beispiel diese Brikettartigen, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Und die mussten umgelagert werden. Das waren bestimmt 100 Pakete, a 10 Kilo. Ne? Und da bist du ja im Prinzip als Privatperson einen ganzen Tag beschäftigt, wenn du das umlagern wolltest. Und ja, ruckzuck wurde da so eine Menschenkette gebildet. Und da war das Ding, Thomas, 15 Minuten oder so.
Unglaublich. Unglaublich, was eine Menschenkette erzeugen kann. Also in einer Geschwindigkeit, ein Berg von diesen Briketts oder was auch immer da, weggeschafft von A nach B.
Genau.
Das ist schon cool.
Das ist echt cool, ja. Genau. Und dann konnte da losgelegt werden.
Also das waren so Vorarbeiten, die wir geleistet haben, um erstmal Platz zu schaffen, um an diese Fassade ranzukommen. Mhm. Im Übrigen, später haben wir auch noch im Haus auch noch mal so ein bisschen so einen Raum leer geräumt, weil da auch noch mal so eine Nacharbeit, das können wir auch vielleicht auch noch mal gleich erzählen, ist eigentlich auch ganz spannend. Weil es, also soll man sagen, die Besitzer dürfen auch ruhig sagen, wenn sie sich was wünschen. Und sie wünschte sich dann auch nach dieser eigentlichen Aufgabe noch in einem Raum, weil da die Feuchtigkeit irgendwie aus dem Boden in diesem Fachwerkhaus.
Das war direkt da dran, ne?
Das muss man dass das aus dem Boden in diese Wand zieht. Und sie wollte einfach so 30 Zentimeter von diesem Boden weggestemmt haben. Und das war so erst war so ein Holzboden und darunter war dann noch so ein Betonboden und so. Und das haben wir dann auf Wunsch gemacht. Das wurde dann mit dem Bauleiter abgesprochen, mit dem Ralle übrigens.
Genau, den wir gerade Bauleiter. Gehört haben.
Ja. Genau. Der hat das mit dir abgestimmt. Ja, wie weit wollen sie es denn haben? Oder du, man tut sich ja, wie weit willst du es haben? So, ja, gut, machen wir. Und dann sagte sie dann irgendwann, das kann ich jetzt gar nicht mehr von euch verlangen, ne? Und das ist ja doch, klar, wir sind doch jetzt hier. Und dann holen wir jetzt den dicken Otto da, den dicken Bohrhammer.
Günther.
Und Günther, genau, die heißen alle Günther. mit 2H oder 3H. Und dann wird das da einfach gemacht. Ne? Solange die Zeit noch da ist, dürfen sich dann auch die Hausherren das wünschen.
Ja, hat er ja auch in dem O-Ton so mit der Jessie kurz erzählt, ne, dass das sowas, dass sie sowas öfter ja machen. Also aus meiner Sicht öfter machen, ja.
Die Jessie war übrigens im Badezimmer, glaube ich, ne? Oder die war im Badezimmer aktiv, wo du geschleppt hast, ne?
Ernsthaft, ich habe da kaum was gesehen, weil das war so am Stauben und die hatten natürlich auch Atemschutzmasken auf, Brille auf, etc. Ich hab da eigentlich fast gar keinen erkannt, so irgendwie. Das war so eine ganz skurrile, vernebelte Situation irgendwie. Und es war insgesamt eine mega staubige Angelegenheit, sowohl innen drin als auch außen im Putz wegstemmen, ne, Axel?
Ja, das war schon ordentlich staubig, kann man sagen. Die Herausforderung war, das war so Ytong, also so Gasbeton. Und die haben sich gewünscht, dass da keine Kraterlandschaft hinterher ist, sondern dass es halbwegs noch wie ein Ytongstein aussieht. Das ist gar nicht so einfach, den Putz runterzuhauen, aber den Ytongstein als Ytongstein
zu lassen. Nicht zu tief einzudringen mit dem Meißel. Ne?
Genau, das ist ja kein OP-Besteck, sag ich mal. Und genau. Ich habe dann, wir waren aber relativ schnell mit der Sache. Ich glaube, schon nach einer Stunde oder zwei wurde die Gruppe geteilt. Ein anderer Teil ist woanders hingefahren, weil wir sonst viel zu schnell fertig gewesen wären. Und es war aber trotzdem so, dass Thomas hat es ja auch gerade schon angedeutet, wir hatten hinterher noch Zeit, was anderes zu tun, wie er gerade erklärt hat, da in dem Nachbarhaus, was auch der Eigentümerin gehörte, da noch den Boden rauszureißen. Und deshalb war der Zeitplan nicht so eng. Also deshalb habe ich mir dann tatsächlich, als ich so diese, es hat sich so ergeben, habe ich mich dann mit ihr so ein bisschen unterhalten und sie hat mir dann ihren Garten gezeigt und erklärt, was sie da wo mal gemacht haben mit Bruchsteinen und so weiter. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten halt über ihr Leben und was sonst schon so in ihrem Leben passiert ist und so. Und ja, ich glaube, das hat ihr auch gut getan, einfach mal so ein Gespräch zu führen irgendwie. Genau, ja.
Das ist auch die Philosophie der Dachzeltnomaden. Das wurde uns also auch, ja, das wurde uns halt auch so mitgegeben. Ne? Also das ist also auch schon so, dass man sich natürlich mit den Menschen unterhalten soll und dass das auch so ein bisschen was für die Seele sein darf, ne? Dass man sich nett unterhält und vielleicht auch mal zuhört und das ist auch ein Teil der Hilfe.
Ja, wie so eben schon mal, ne? Dieses drüber reden, das hilft ganz viel.
Genau.
Und wenn du dann mal Leute hast, mit denen du, auch wenn es nur 5 Minuten sind, mal drüber reden kannst wieder.
Und sie hat mir erklärt, dass aus ihrer Sicht sehr viele eben nichts tun an ihren Häusern. Das hatten wir ja gerade schon, wo man sagt, warum machen die nichts und so. Einerseits sicherlich die Leute, die da eine gewisse Scham haben oder einfach der Antrieb fehlt, irgendwie sich auch nur um Hilfe zu bitten. Andererseits aber auch, sagte sie, dass es einfach im Moment für sie unklar ist, wie viel Geld sie kriegt. Also sie kriegt den Schaden teilweise staatlich erstattet. Ja, das sind dann bis zu 80%, aber sie sagt, es können halt auch nur 40 sein. Und wir reden ja nicht über Größenordnung von 100 Euro, sondern eher im Bereich von Hunderttausenden. Und da ist natürlich der Unterschied zwischen 80% oder 40% immens. Und wenn ich was abreiße, das wissen wir, glaube ich, alle drei, die wir sowas wahrscheinlich schon mal gemacht haben. Das ist relativ schnell gemacht, aber das wieder dran machen, man will es ja auch wieder dran haben. Ja? Und insofern, da muss man natürlich sich schon überlegen, was man abreißt, wenn man es dann hinterher wieder dran kriegt. Ne? Und das ist also auf jeden Fall ein Problem, diese finanzielle Unsicherheit einfach, total unklar. Und ich finde das auch, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unglaublich nach 7 Monaten, dass es immer noch nicht klar ist, ob sie jetzt nun, was sie nun kriegt an Entschädigung. Ne?
Was mir auch, also was ich sehr auch bedrückend fand, ist, der Mann hatte da schwer mit zu kämpfen. Der Mann ist erstmal gar nicht rausgekommen, mehr oder weniger. Und hat er dann wohl auch gesagt, das geht ihm alles viel zu schnell jetzt hier, weil du musst dir natürlich auch vorstellen, da schellt morgens der Ralle, der Bauleiter, und dann stehen da mit einmal 20 oder 25 Leute vor der Tür. Und du denkst dir, was passiert denn jetzt? Ne? Du weißt es zwar irgendwie, dass was passiert, aber irgendwie ist es ja auch überraschend. Und seine Frau erzählt jetzt dann später, dass er unheimliche Probleme damit hat, jetzt, dass das, was die sich selber erschaffen haben, auch teilweise mit der Hand selbst erschaffen haben, dass das da jetzt jemand abreißt. Und der hatte da so sichtlich mit zu kämpfen. War aber in einem späteren Zeitpunkt, Stunden später, der Axel nickt gerade ganz auffällig, kam er dann raus und wurde auch gesprächig und merkte wohl und guckte sich natürlich auch die Wände an und merkte wohl, Mensch, die haben ja eigentlich auch einen guten Job gemacht. Das sind ja keine Hottentotten, die jetzt hier die ganze Wand kaputt machen, sondern die haben es ja alle mit Bedacht und ordentlich gemacht. Die haben es ja auch größtenteils nicht zum ersten Mal gemacht. Und es ist gut geworden. Und da hat er, glaube ich, realisiert, dass das echt schon auch eine gute Aktion war, dass es ihm hilft, ihm und seiner Frau. Und da wurde er auch gesprächig und hat auch viel erzählt, hat im Übrigen auch, genau wie am Samstag, diese ganze Flutnacht nochmal Revue passieren lassen vor unseren Augen, hat das nochmal erzählt. Das Haus, das steht so an so einer Straße, die so leicht nach oben führt. Und erzählte halt, wie das Wasser von der A kam und er dann die Autos noch in Sicherheit bringen wollte. Also der fuhr die Autos die Straße hoch, dass sie vom Wasser nicht erreicht werden können. Und als er runterkam, stand das Wasser schon an seinem Haus. Und dann haben sie da ihre 7 Sachen gepackt und sind dann ein paar Häuser auch wieder die Straße hoch zu einem Bekannten gegangen und haben sich da in Sicherheit gebracht.
Ja, wobei sie die vordere Tür nicht nehmen konnten, weil die nämlich schon nicht mehr aufzukriegen war. Ne?
Genau, die sind dann irgendwie hinten rum und weiter unten, direkt an der A, ist, ich weiß nicht, was in der Nacht oder was am nächsten Tag, ist dann diese Pizzeria da weggebrochen, das Haus komplett eingestürzt. Also auch da nochmal diese ganze Szenerie einfach für uns sozusagen nochmal lebendig gemacht. Und das war auch sehr beeindruckend. Und aber Jan, ich sehe es genauso wie du. Man merkte halt, das tut denen gut, ne, das nochmal erzählen zu können. Und da gibt es Zuhörer, die das aufnehmen und das ist ein Stück der wahrscheinlich auch der Therapie.
Thomas, wir haben in der Mittagspause die Zeit genutzt, sag ich mal, und sind da mal ein paar Meter hin und her gegangen. Und da ist so eine Eisenbahnbrücke, da fährt natürlich kein Zug mehr, also das endet einfach irgendwo. Man sieht da noch unheimlich viel Material einfach rumliegen und man sieht dann auch unheimlich viele Häuser, die noch aussehen wie an Tag 1. Ich war an Tag 1 ja nicht da, aber so gefühlt wie Tag 1. Also wirklich, manche, da fehlen unheimlich viele Häuser. Also das waren ja komplette Straßenzüge. wo Haus an Haus stand. Da ist jetzt unheimlich viel Platz dazwischen, wo einfach Häuser schon weggerissen wurden. Und bedrückend auch, dass dann teilweise so, du siehst also so, wie gesagt, ich wiederhole den Begriff, kriegszustandsähnliche Landschaft, und dann siehst du da so Abbruchhäuser, und irgendwo dazwischen siehst du dann so ein Kinderfahrrad oder Sandkasten oder so. Also es ist schon auch harter Tobak, finde ich, wenn man da so durchgeht. Das bedrückt einen auch schon.
Absolut. Also weil das einfach auch nach dieser langen Zeit einfach noch so spürst und fühlst und siehst. Ja. An jeder Ecke.
Ja, ihr habt schon mögliche Eindrücke mitgenommen. Wir haben ja in unserer Chatgruppe, habt ihr ja ganz wenig geschrieben. Nur irgendwie, dass ihr das jetzt auch erstmal verarbeiten müsst. Das kommt gerade raus. Und ich danke euch, dass ihr das so erzählt. Das ist spannend zu hören. Habt ihr nachmittags, nach der Mittagspause noch was anderes gemacht? Oder wie ging es dann weiter?
Also unser Tag war relativ, also etwas früher zu Ende als die der anderen, weil ich mich als Fahrer gemeldet hatte für diesen Kipper, und irgendwann war der Kipper mehr oder weniger gefüllt, dieser Kippanhänger hinter dem Pickup, und dann hatte Ralle als Bauleiter auch entschieden, ihr fahrt jetzt den Schutt weg, dazu müsst ihr nach Dernau fahren, am besten am Sonntag. Da ist, tja, wie soll man das beschreiben? Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ist natürlich keine offizielle Deponie, sondern das ist einfach in Dernau.
Aber ist auch nicht illegal, also nicht, dass da der falsche Eindruck
nicht entsteht. Nicht illegal, aber es ist einfach nur ein riesiger Platz, wo man einfach drauf fahren kann. Und das ist so ein bisschen nach Material sortiert. So links ist Schutt, sag ich mal, rechts ist Holz, und da ist auch irgendwo schon sozusagen klein gehäckseltes Holz, und so ist das alles so ein bisschen sortiert, und da fährst du dann mit diesem Kippanhänger hin und schüttest das dahin, und das ist unfassbar, ein riesiger Platz voller Schutt, und immer noch, also ich muss ja immer diese Zeit auch mal betrachten, ne? Also wie viel Zeit da schon ins Land gegangen ist. Ja, und die Aufgabe hatten wir, und nach Dernau fährt man dann doch schon fast eine Dreiviertelstunde, und deswegen sind wir dann relativ früh abgezogen und haben den Schutt weggebracht.
Das ist der ehemalige Bahndamm übrigens. Also da war früher Bahndamm. Da ist jetzt, also wenn man es nicht weiß, also wenn man so in die Ferne guckt, dann sieht man so plötzlich so ein bisschen Infrastruktur, was so an Bahnhof oder sowas erinnert, also so ein bisschen an Zug und so. Aber das ist der ehemalige Bahndamm in Sichtweite der A, ne? Vielleicht 50 Meter von der A entfernt oder 40 oder 30, je nachdem, wo du es abkippst.
Ja, und dann sind wir von dort aus zurück ins Camp mit dem Pickup und dem leeren Hänger, genau. Und das passte zeitlich sehr, sehr gut. Also wir waren auch wieder mal nicht zu früh, ganz im Gegenteil. Es war sicherlich 4:15, 4:30 waren wir dann zurück an der Basis.
Habt ihr dann das Abendprogramm noch mitgemacht?
Das haben wir noch, also wir haben das Abendessen noch mitgemacht. Bis zur Schlussrunde sind wir nicht mehr geblieben, weil wir natürlich dann auch noch die Heimfahrt hatten. Für die also wir waren kurz davor, also ich hätte sie schon auch noch gerne mitgenommen, aber die ist halt auch relativ ausgiebig, und man darf bei all dem auch nicht vergessen, das ist mental anstrengend, und das ist sicherlich, also ich habe es so empfunden, ich bin auch schon ein alter Knochen, das ist auch körperlich anstrengend. Also wenn man sich da nicht schont und einen ganzen Tag schafft, dann ist man am Ende eigentlich auch irgendwie durch. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann nach dem Abendessen die Heimreise anzutreten. War auch übrigens eine sehr gute Entscheidung, weil, da kriegte ich aber auch schon von zu Hause hier die Meldung, da kam ja schon wieder Antonia. Und das hat ja hier, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in der Nacht von Sonntag auf Montag hat es hier auch wieder so heftig gestürmt. Da war ich auch froh, dass ich dann mit dem Mobil wieder zu Hause war.
Habe ich auch bei der Fahrt ordentlich gemerkt. Also hat sie mich auch mal einen halben Meter versetzt oder so. Also
ja. Das war also schon eine gute Entscheidung, dann auch irgendwie zügig nach Hause zu kommen.
Auf jeden Fall.
Auch wenn wir diese Schlussrunde wirklich gerne noch mitgenommen hätten, weil wir natürlich auch jetzt wieder viel erlebt haben. Aber nur gut.
Ja. Also ich habe keinen Podcast gehört, also auf der Hinfahrt habe ich ja Podcast gehört, haben wir ja gerade gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Thomas, aber ich brauchte echt Ruhe, so für mich irgendwie, um meinen Gedanken nachzugehen irgendwie.
Total.
Und
ich bin ja teils auch so ein sehr melancholischer Mensch und ich habe dann meine Lieblingsmusik gehört, meine Lieblingsplaylist im Auto und dann sind mir auch diese ganzen Gedanken durch den Kopf gegangen und ich war in so einem emotionalen, in so einer Situation, dass ich am liebsten umgedreht hätte. Also hört sich jetzt komisch an. Irgendwie war ich froh, nach Hause zu kommen. War auch müde und so, aber irgendwie tat mir das auch total weh, sich davon zu entfernen. So. Und ich glaube, ja, da kam erstmal alles raus, was man über die Tage so erlebt hat. Und hat man über, gerade im Auto hast du natürlich auch viel Zeit, so in Ruhe, wenn du dann alleine im Auto sitzt, über Dinge nachzudenken und nochmal zu reflektieren. Ich habe die Rückfahrt sehr genossen, muss ich sagen. War cool.
Also ich habe auch eine, so für mich persönlich, eine tiefe Dankbarkeit empfunden, dass ich das Glück habe, dass ich einfach mich in ein Auto setzen kann und in 2 Stunden später bin ich dann in meinem Zuhause. Alles ist sozusagen, wie es sein soll, sag ich mal. Also das ist eben nicht selbstverständlich, dass es so ist. Ne? Also das ist mir so durch den Kopf gegangen dabei auch dann nochmal.
Ja, da würdigt man dann wieder die einfachen Dinge des Lebens, ne? Die normalen Dinge, die wir als normal empfinden, glaube ich.
Ja. Und heute geht es mir auch noch so. Ich nehme jetzt nicht Axels Notiz hier einfach so weg, aber ich bin mal so frei, weil es mir nämlich genauso geht. Ich verfolge die Stories der Hilfsorganisation auf Instagram. Eigentlich momentan täglich. Und du hast natürlich den totalen Bezug dazu. Ne? Du kennst die Gesichter, du weißt genau, was da jetzt abgeht. Und du bist sofort irgendwie da und dabei und erlebst das quasi mit denen mit, was die da jetzt gerade an diesen Tagen, nachdem wir da waren, erleben. Und es ist nochmal was anderes, als wenn man das geguckt hat, diese Stories geguckt hat, bevor man mal da war. Und ja, also wenn ich irgendwie die Chance habe, nochmal dahin zu kommen, würde ich es wohl wieder ergreifen. Mit Sicherheit.
Ja, also man ist schon so ein bisschen im Zweifel mit sich oder so, ob man da nicht nochmal kurzfristig nochmal hinfahren müsste sozusagen. Ne? Also so sind die Gedanken eben und das Erstaunliche war, glaube ich, also mir ging es jedenfalls so, das hat auch eine Frau am Freitag, als wir das noch vielleicht ein bisschen unbeteiligt in dieser Abendrunde waren, auch so genau so erzählt, dass sie nach 4 Tagen da jetzt wegfährt und dass sie den Eindruck hat, eine Familie zu verlassen und so weiter. Und jetzt sind Menschen ja unterschiedlich emotional und so und ich persönlich würde jetzt sagen, dass ich vielleicht eher so ein rationaler Mensch bin. Aber es ist einfach so. Also das ist schon auch so ein Gefühl, was da mitschwingt einfach. Ne? Und das Einfachste wäre jetzt einfach wieder hinfahren, sozusagen, dann hätte man diese Gedanken nicht mehr. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall eine fesselnde Sache.
Genau.
Ja.
Ja, das habe ich euren Erzählungen jetzt auch so entnommen. Und ich finde es echt schade. Also ich wäre gerne dabei gewesen, auf jeden Fall. Auch das ging halt diesmal absolut nicht. Ich spiele mit dem Gedanken, das dann nachzuholen. Nur wann das sein kann, kann ich jetzt im Moment auch noch nicht sagen. Aber es ist schon fesselnd, was ihr erzählt habt. Und ich habe euch auch gerne reden lassen und auch euch gerne zugehört gerade. War sehr emotional. Also das, was ihr erlebt habt, jetzt auch nochmal, wir sind jetzt eine Woche später. Wie viel später sind wir denn? Ja, eine gute halbe Woche später sind wir jetzt und wir haben ja bewusst gesagt, wir machen diese Folge nicht zu spät danach, damit das noch ein bisschen frisch ist. Wobei ich im Moment das Gefühl habe, dass es bei euch nicht verblasst. Also erstmal, es bleibt noch einen Moment drin im Kopf. Und von daher danke, dass ihr das teilt.
Ich war am Montag sofort wieder arbeiten und unterwegs und ich war in Gedanken, aber echt noch komplett dort. Ne? Das war unfassbar. Ging mir noch so viel durch den Kopf und ja, es ist auch gut so.
Das,
war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und ich kann es nur jedem empfehlen, das müssen wir vielleicht hier auch nochmal ganz klar betonen, dass da jeder herzlich willkommen ist. Das Schöne ist eben, ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, ob du musst eigentlich nur dich mitbringen, mehr musst du nicht machen. Genau. Du musst auch keine Kenntnisse haben im Übrigen, ja, also einen Bohrhammer bedienen, das zeigen die dir da und dann kannst du in kürzester Zeit kannst du da Putz von der Wand stemmen. Das wird dir alles gezeigt und da ist auch keiner böse, wenn du das noch nie gemacht hast. Und wenn du es absolut nicht kannst, dann machst du halt was anderes. Da gibt es ja so genug zu tun. Mhm. Von daher.
Es gibt ja auch noch das Küchenteam. Also auch da kann man sich einbringen, habe ich gelesen. Genau. Auch da wird ja Hilfe benötigt. Also von daher, es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
Einfach die Empfehlung an jeden. Überlegt euch das mal einfach da mal, das mal zu probieren.
Es klang vielleicht die letzten Minuten ein bisschen negativ irgendwie. Aber das ist absolut nicht so gemeint. Also, ich glaube eher, dass jeder, der das Herz am rechten Fleck hat und da einen Tag oder ein Wochenende oder wie lange auch immer da verbringt, dass er das nicht bereuen wird. Also das ist, so würde ich es eher sagen. Also es ist eher so im Sinne von verpassen, als dass es was ist, was man sich auflädt, sondern im Sinne von Last, sondern es glaube ich, das gibt jedem etwas, da zu helfen und dann auch diesen unmittelbaren Kontakt zu haben zu dieser Sache. Und das ist bisher die größte Naturkatastrophe, die wir jetzt so in Deutschland in den letzten Jahren hatten oder in den letzten Jahrzehnten. Und das ist, wenn man da war, ist es anders, als wenn man es im Fernsehen sieht oder auf dem Handy-Display. Das ist nicht vergleichbar.
Ja, ich hoffe, dass wir das heute auch ein bisschen gezeigt haben. Das war eine Folge mit Sicherheit abseits des normalen Campinglebens und dessen, was wir sonst hier im Podcast bringen. Nichtsdestotrotz hat es einen Bezug. Einerseits, weil die Dachzeltnomaden eigentlich auch Dachzeltmenschen sind, sprich Leute, die auf dem
Camper quasi.
Camper sind, in welcher Form auch immer, sicherlich in einer anderen Form, als wir es normalerweise machen, aber auch da Camper sind, als auch von dem Gesichtspunkt, dass man natürlich mit einem Camper dort gern gesehen ist, weil man ja seine Unterkunft mitbringt und damit helfen kann, ohne ein Bett zu belegen, sondern einfach nur dort parkt und trotzdem helfen kann. Also von daher, glaube ich, passte diese Episode extrem gut in den Podcast. Wir haben immer gesagt, wir reden nicht nur über das Campen, sondern wir reden auch über die Menschen, in dem Fall halt über die Menschen vor Ort und das, was ihr zwei jetzt ganz konkret dort erlebt hat. Und ich muss sagen, ich bin noch sehr gefangen. Danke dafür, dass ihr es geteilt habt. Danke für die ganzen Eindrücke, die ihr mitgebracht habt. Also das von meiner Seite und ich hoffe, im Namen unserer Hörer da auch zu sprechen.
Ja, danke fürs Zuhören.
Danke euch.
Gut. Habt ihr noch was im Moment auf dem Herzen? Ansonsten würde ich sagen, nein, ich sehe nichts. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir zu, dass keine Handbreit Wasser mehr über die Ahr tritt an dieser Stelle und dass dort wieder ein geregeltes Leben sein und kann.
Immer viele helfende Hände, wo wir jetzt gerade das mit Handbreit, viele helfende Hände an der Ahr, das könnt ihr gut gebrauchen.
Ja.
Ja. Und seid gespannt, Episode Nummer 23 wird es ein Interview geben mit den Machern der Dachzeltnomaden-Helfercamps oder Dachzeltnomadenhilfe, so wie sie sich nennen. Ich denke, wir werden die Links zu den Möglichkeiten, die es gibt, hier schon in diese Shownotes packen. Mhm. Und nächste Woche gibt es dann, oder nächste Folge, wird es dann das Interview geben, was ihr vor Ort aufgenommen habt. Ich freue mich total drauf, bin sehr gespannt, weil da die Fragen beantwortet werden, hoffentlich, die ich jetzt noch immer offen habe.
Danke für das Durchführen, Jan.
Genau.
Ja, sehr gerne. Wir haben die 2-Stunden-Marke geknackt. Von daher wäre jetzt Zeit aufzuhören.
Genau. Das soll auch genug sein. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen rübergebracht und ja, nochmal danke an euch beiden für diesen emotionalen Abend.
Danke euch. Habt einen schönen Abend. Euch.
Bis dahin.
Tschüss. Genau. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.